losgeht. Postträger, auf einen schönen Podcast.
Sie hören den Biertaucher Podcast, Folge Nummer 98.
Wir schreiben den 1. April 2013.
Sitzen beim Garib in der ziemlich leeren Zypresse.
Genau, und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Graz.
Tada! Tja, lieber Gregor, dann frage ich ganz rituell, hast du irgendwas erlebt?
Durchaus. Das werde ich einfließen lassen, weil es hat ursächlich mit einem unserer vielbesprochenen Themen zu tun, die wir aufgeschrieben haben.
Apropos, hast du vom letzten Biertocher Podcast das superschöne Inhaltsverzeichnis der Bitcoin-Andrease gehört? Die haben so, erstens einmal im Gegensatz zu uns, wissen die vor der Sendung, worüber sie reden.
Das ist schon mal ein Vorteil.
Das bringe ich seit bald 100 Sendungen nicht zusammen. Und dann haben sie so in ganz Kürze, so wie ich das immer wollte, aber nie zusammengebracht haben, haben sie vorher gesagt, abwechselnd noch dazu, was sie reden werden. Und dann haben sie darüber geredet, sodass der Hörer sich schon in der ersten Minute ein Bild machen kann.
Aber nicht mit Minutenangabe, sondern
nein, 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 nein. Nein.
Ja, das hatten wir eine Zeit lang.
Ja, aber es hat auch nicht funktioniert.
Dann
tun wir halt nur ungefähr überlegen.
Wie immer.
Tja, ja, ich kann ein bisschen über Blender erzählen, mit dem ich mich beschäftigt habe. Mhm. Und sonst habe ich eigentlich war ich ziemlich erlebnislos.
Ja, das wird ein kleiner Podcast. Wir haben ja jetzt gerade Feiertage hinter uns, oder? Da passiert ja so prinzipiell weniger, kann man so sagen.
Wie leer.
Genau, Home Alone.
Und bitte, wir haben Schnee im April, ne? Also außerhalb von Wien
immer
ist noch Schnee.
Ich
und
rede schon nicht mehr drüber. Ja, ich komme hier von überall nur dieses Wiener Krächzen. Naja, das Wetter.
Nichtsdestotrotz vielleicht eine kleine Ankündigung. In 2 Wochen gibt es den 100. Biertocher Podcast. Mhm. Theoretisch im alten AKH bei Schönwetter, bei Schlechtwetter in der Westbahnstraße 35a in Zypresse beim Garib. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn mal ein paar Hörer, die wir noch nicht kennen, herkommen. Wir machen euch zur Sendung.
Yes, bitte, bitte. Das wäre super.
Na dann, erzähl mal, was hast du getan?
Es hat mit dem Thema zu tun, nämlich die Open-Data-Petition für die Wiener Linie.
Die ja erfreulich erfolgreich war, nach sehr kurzer Zeit. Ne?
Ja, also ich habe zuerst mal die Meldung gelesen, dass genug Unterstützungsansagen da waren, dass dieses Thema behandelt werden muss. War das schon das letzte Mal so? Das weiß ich nicht, ob es da
schon war. Nein, da war es ja noch taufrisch.
Genau, und jetzt hat sich aber noch mehr getan, oder? Weil jetzt gibt es eine Zusage der Wiener Linien, bis wann sie das freigeben, diese Daten.
Oh, also gibt es schon eine konkrete Zusage, nicht eine Absichtserklärung?
Ja. Also ich kann da kurz mal loslesen. Die Vizebürgermeisterin Renate Bauer und die Wiener Linien haben heute, 29.03., verkündet, dass ihre Verkehrsdaten bis zum Sommer freigegeben werden.
Tada!
Genau. Wir sind über diese Entwicklung überglücklich und so. Da kommt auch noch raus, dass es eine Alternativpetition gegeben hat, von der habe ich allerdings nichts mitbekommen.
Mhm.
Ich erkenne also nur die eine Petition, die, glaube ich, Future Zone, wenn ich drüber gestolpert,
ja, die von Robert Hahn, die wir auch besprochen
initiiert
haben
im letzten worden ist. Genau. Den von mir geschätzten, sehr geschätzten Robert Hahn. Ja, also ein voller Erfolg, also kann man nicht sagen.
Wobei ich gleich einpflichten möchte, man sieht daran, dass sich das durchaus auszahlt, Online-Petitionen zu starten und auch zu unterschreiben, weil oft heißt ja, das ist so besseres Facebook-Liken und bringt eh nichts, genauso wenig wie wählen gehen. Ne? Also man hört das immer wieder von so Politmuffeln, aber bringt durchaus was. Ne?
Bringt durchaus was und das hat mich auch bewegt, meine Schuhe anzuziehen und ein bisschen zu real-lifen.
Wahnsinn, du hast dich da draußen in Sonnenschein begeben.
Ja, ja, schade, durchaus.
Dass nicht im Gamer tönt.
Eigentlich schon, aber der Aufwand war es hoffentlich wert oder war es gar tatsächlich wert. Wie ich diese Petition, den Link zu dieser Petition gefunden habe, habe ich unten die Option vorgefunden, diese Petition online zu unterschreiben.
Da wollen sie aber so eine Bürgercard haben und alles
Richtig,
Mögliche.
Richtig, genau. Und die hatte ich schon länger am Plan, dass ich mir diese besorge.
Und dann hast du dir prompt eine besorgt.
Und ich bin losgezogen. Es gibt mehrere Optionen. Ich glaube, wenn man einen Online-Zugang für Finanz Online, also das ist diese Online-Regelung für österreichisches Finanzamt, wenn man das hat, kann man sich schon so eine Bürgerkarte besorgen. Da habe ich das Prozedere aber nicht genau angeschaut. Ich habe die Spaziervariante in Anspruch genommen und bin zum Ballhausplatz Nummer 1 gefahren. dort Bundeskanzleramt.
Und hast den Feimann gesagt, hörst du, Alter, gib mir Bürgerkarten.
So weit bin ich nicht gekommen. Ich habe einen sehr freundlichen Portier gefragt, wo denn da der Eingang ist, wo diese Stelle ist. Weil es ist nicht direkt dort an der Adresse, sondern ein bisschen weiter rechts ist der Eingang. Und da kommt man in ein ganz, ganz kleines Geschäftslokal mit zwei Jungen irgendwie drinnen, zwei jugendlichen Typen und eine Typen und eine Typin und mit zwei Laptops vor sich aufgespannt und da kann man sein Anliegen vortragen. Reisepass mitgenommen irgendwie, das Handy mitgenommen, weil es gibt ja zwei Varianten von der Bürgerkarte. Die eine, die wirklich dann eine Karte,
also so ein Lesegerät brauchst oder so.
Richtig, das, was ich für nicht so praktikabel empfinde. Und die zweite Variante, man kann das dann so wie beim Online-Banking machen, dass man sich ein Passwort für seinen Online-Zugang nimmt. Und wenn man dann wirklich tatsächlich, man gibt dann auch seine Telefonnummer an und wenn man eine Petition oder so unterschreibt, bekommt man wie beim Online-Banking einen TAN zugeschickt, der dann noch einmal die Unterschrift so bestätigt. Also so ein Online-Banking-System ist das dann. Ja, und das habe ich dann...
Das heißt, also du bist hingegangen und hast das auch gleich gekriegt. Also du hast nicht ein Formular ausgefüllt und das ist dann Wochen später oder so.
Gut, also es war sofort aktiv. Es hat seine Tücken, das Ganze. Es geht natürlich nicht ganz ohne Formular, aber ein Formular, das du auch wieder zurückbekommst. Du musst nämlich zwei Passwörter angeben. Eins zum Resetten, falls du dein Online-Passwort vergisst und eben dein Online-Passwort. Und da schreibst du deine zwei Passwörter nieder und reichst das rüber. Was mir nicht ganz recht war. Also ich habe da jetzt im Nachhinein schon ein bisschen Bauchweh. Weil
Sie wissen jetzt alle beide deine Passwörter,
weil du ja
bei 1000 Online-Services
immer wollte so unbedingt die Karte und war dann in dem Moment so überrumpelt.
Das hat Demokratie hat ihren Preis,
Gregor. Ja, das ist mein Vertrauen. Das ist meine Vorschusslorbe.
Du vertraust der Republik.
Ja, mal sehen. Ja, und dann war es aber dann problemlos.
Und hast du dann mit dieser Karte dann auch wirklich das unterzeichnen können, das Volksbegehren?
Also man bekommt dann gar keine Karte, man kommt das Formular also zurück, da steckt rein, genau richtig.
Handy-App-Code?
Geht ohne Problem. Also ohne Probleme ist gut, also mit dem Mobilbrowser hat es mal nicht funktioniert, weil weißt du, solche Postsachen, also wo so Webformulare funktionieren manchmal auf Mobilbrowser nicht, das hat bei mir glatt mal nicht funktioniert. Aber dann mit einem gescheiten Firefox oder so drangegangen, Passwort eingegeben, TAN eingegeben und ich habe Unterstützungserklärung.
Ja, sehr gut.
Man muss noch ein bisschen, man muss noch ein bisschen durchklicken und so. Und das ist auch praktisch, weil auch die Finanz-Online-Zugangsgeschichte ist ja praktisch, wenn man seine finanziellen
Geschichten unterregeln kann. Das heißt, ich sollte mir auch Firefox unter Android installieren auf meinem Handy.
Nein, ich habe es am Firefox am Desktop. Also ich weiß, also ich habe keine Ahnung.
Wie also du machst das vom Desktop aus, nicht vom Handy.
Und
ich habe doch das Ganze war aufs Handy gedacht.
Ja, nur der TAN kommt aufs Handy.
Ah, der TAN kommt aufs Handy. Ja, aber richtig. Per SMS, nicht per E-Mail.
Per SMS.
Ah, das ist nochmal.
So läuft das, genau.
Das, wenn man dir dein Handy stiehlt, dass die Leute dann auch in deinem Namen politische Unterstützung machen können.
Aber ich habe da gleich mal drauf geschaut auf die Seite und gar nicht uninteressant und andere Online-Petitionen dort auch gleich gefunden.
Ist das nicht so eine GVAD-Seite? So
richtig, genau. Also, und da kann man, das habe ich mir gleich eine Bookmark gelegt und mal geschaut, was für Petitionen da laufen. Da war zum Beispiel eines, die schon abgelaufen ist zur Milchstraße, die da nicht gut gegangen ist und so. Und ja, warum nicht? Ein bisschen Demokratie 2.0.
Hey, raus aus der Nerdhöhle, rein ins Politleben.
Ja, raus aus der Nerdhöhle ist gut. Jetzt habe ich mir mal den Zugang gecheckt, dass ich nicht mehr so viel raus.
Achso, jetzt kannst du das online machen.
Ja, kann ich das remote machen.
Remote, vom Sofa aus.
Was halt geht. Aber ist auf jeden Fall interessant und nützlich. Auch, auch allein wegen dem Finanz-Online-Zugang ist ja ein zusätzliches.
Ja, es fehlt nur noch der Service, dass wenn man jetzt zum Beispiel gegen was demonstrieren will oder für etwas, ja, aber gleichzeitig, sagen wir, Game of Thrones schauen muss und keine Zeit hat, ja, oder Pizza essen muss oder ein Nickerchen halten muss, weil Samstag ist, ja, dass man dann so klickt in der App und die tut dann irgendwen anrufen und der geht dann für dich demonstrieren mit einem Plakat.
Stellvertreter.
Einem, ja, ja. Den Service gibt es übrigens in Washington echt. Das hat dort den, also schon älter, ja, das hat eine Agentur aufgezogen, das hat den Hintergrund gehabt, dass von Alaska zum Beispiel die Leute das wirklich eine sehr weite Anreise haben, wenn sie jetzt vor dem Weißen Haus irgendein Plakat hin und her tragen wollen und haben irgendwelche Studenten angeheuert, die
dann. Und sie konnten dann.
Dann braucht es ja nur ein Foto, ne?
Interessantes Konzept.
Und ja, also wenn das auch noch kommt, dann.
Hip, hip, hurra. Ja, aber das Thema hat ja noch weitere Kreise gezogen, also diese Wiener Liniengeschichte.
Und zwar?
Ja, der Sven Guckes, der ja auch schon mal...
Ja!
Hatten wir schon mal in der Sendung oder
war er... Wir haben ihn in der Sendung, da war er reichlich bedient und hat nicht wirklich viel erzählt. Wir haben es dann auch, glaube ich, nicht aufgenommen, was er gesagt hat.
Der war, genau, der war noch auf Kurzbesuch da. Aber er hat uns auf jeden Fall, geschrieben, Verbindungsdaten für Wien in Google Maps, bitte jetzt. Jetzt groß geschrieben. Hat er vollkommen recht. War ja schon mal, wie wir vom Johnny wissen, hat es das sogar schon mal gegeben. Und und dann haben sie eben zugemacht und dann hat es das auf einmal nicht mehr gegeben. Und du hast dann eine Future Zone-Story gepostet, nämlich, dass das gerade im Begriff ist, zu passieren. Was steckt da dahinter? Ich habe da jetzt
Nein, ich habe nur die Future Zone gelesen und das einfach gepostet. Es hat keinen spezifischen Hintergrund.
Ah, okay.
Sie gehen nicht speziell darauf ein. Nur es war so für mich, ich habe das Thema nur gekannt von dieser Robert-Hahn-Petition, die du im letzten Podcast erwähnt hast. Mhm. Und dann war es sozusagen schon so populär, dass die Future Zone darüber geschrieben hat. Also habe ich gedacht, das kommt jetzt, blubbert jetzt in den Mainstream.
Ja. Okay, ich habe gedacht, da steckt jetzt noch eine extra Geschichte dahinter, weil nämlich der Florian gleich dazu gemeint hat, zu diesem Thema Google und den Wiener Linien und den Daten, dass er dazu zwar dafür ist, dass die Daten verwendet werden können von jedem, der möchte, allerdings es nicht in Ordnung findet, dass die Wiener Linien in irgendeiner Weise aktiv Daten an ein US-Unternehmen schicken sollten.
Wir brauchen einen österreichischen Google-Konzern, an den geben wir die Daten.
Ich weiß nicht. Keine Ahnung, es klingt logisch, dass man da jetzt nicht Geld von den Wiener Linien darin reinstecken sollte, dass die irgendwie Daten an irgendwelche Firmen schicken. Aber so ist das
oben. Wenn jetzt zum Beispiel OpenStreetMap die Daten kriegen würde, oder einfach wenn sie offen sind.
Das wäre zumindest argumentierbarer, dass hier dann Geld investiert wird von Seiten der Wiener Linien. Ansonsten, ich glaube, das Open Data-Modell sieht das ja eh nicht vor. Es werden jetzt angeboten und jeder kann die API benutzen und hip hip hurra. Also schauen wir mal, wir haben ja schon mal berichtet. Ich glaube, der Andreas hat uns ja erzählt von diesen Wiener Linientreffen, wo die API schon mal präsentiert wurde. Und
Florian
hat uns. Ja, ich glaube, genau. Florian hat uns berichtet und der Andreas war auch dort anwesend. Und da hat es ja so ausgesehen, als wäre diese API noch nicht ganz fertig. Also ich hoffe, die werden das bis zum angekündigten Termin gebacken bekommen. Ja. Dann machen wir gleich weiter mit Techie, oder?
Ich sage nichts, wenn ich da deinen köstlichen Hühnerspieß vom Gary futtere, Schleichwerbung zu machen. Aber
hau rein. Nein, das nächste Thema wird eh auch ein bisschen kürzer gehalten werden können.
Was war?
GNOME, die Desktop-Umgebung, die grafische Desktop-Umgebung für Linux-Systeme, aber nicht nur für Linux-Systeme, BSD und so, ist ja schon hübsch verbreitet. In der Version 3.8 ist jetzt rausgekommen. Nein, mir fehlt das ja. Also mir fehlt die Möglichkeit, weil ich überall Ubuntu laufen habe und
da kannst du auch GNOME 3 einstellen, oder?
Natürlich, aber die brauchen immer relativ lange, bis sie neue Versionen aufnehmen. Mhm. Noch dazu im derzeitigen Ubuntu sind die GNOME-Übernahmen, Software-Übernahmen überhaupt etwas stiefmütterlich behandelt. Die übernehmen dann so einzelne Softwarepakete nicht in der neuesten Version.
Du sollst die Dash verwenden und nicht GNOME.
Ne? Ja, man soll dieses Unity, das hätten sie ja gerne gepusht. Obwohl seit dieser Front gibt es auch gute Nachrichten, weil es wird ein GNOME-Ubuntu geben. Ein Ubuntu-Remix mit GNOME-Oberfläche.
Vorinstalliert.
Ja.
Sehr gut.
Ich finde das auch sehr gut. Also prinzipiell, das ist endlich mal so eine Option, die ich auch so nicht techies auf ihrem Laptop vielleicht installieren kann, falls sich Unity wirklich mal in total verrennen sollte. Ich meine, sie haben ja wirklich zu Recht zwei ärgerliche Augenbrauen für ihre Wir durchsuchen Amazon mit jeder Suchanfrage, die man am Desktop eingibt, sich eingehandelt. Und da ist vielleicht GNOME wirklich eine ganz gute Option. Zumal jetzt in der neuen Version haben sie einen ganz interessanten Schritt auch eingeleitet. Es gibt ein Set an Erweiterungen für die GNOME Shell. Die kann man mit einem Klick oder relativ einfach aktivieren. Und dann verhält sich, also GNOME 3, muss man vielleicht von der Geschichte her wissen, ist versucht sich vom klassischen Desktop-Konzept ein bisschen zu entfernen und funktioniert auf
eigenen. Das heißt, du sollst nicht auf den Start-Button klicken,
oder? Es gibt unten keine klassische Taskbar, wo du die zwischen den Programmen wechselst, sondern du hast einen genannten Hot-Corner links oben, da kannst du so reinfahren und...
Ja, so wie die Dash bei Unity von
Ubuntu. Wobei die ja nur eher für die Suche ist. Mhm. Dort kannst du dynamisch, also wenn du mehrere Programme auf einen neuen Desktop ziehst, kommen dann Desktops hinzu. Es ist eine Arbeitsflächenverwaltung plus diese ganze Suchoption. Du hast vollkommen recht, dass, also dieses Unity-Suchding, das haben sie genauso drinnen. Und wenn du diese Overlay-Modus irgendwie andrehst, dann hast du auch auf der Seite wieder so eine Leiste, wo du Programme starten kannst. Aber auf jeden Fall dieses Set an Erweiterungen, was du aktivieren kannst, bringt dir den klassischen Desktop wieder halbwegs zurück. Mhm. Das würde ich mir gerne anschauen. Ansonsten habe ich noch nicht, ich habe zwar die Story im der Andreas Broschowski, wo ich so ein geheimer Fanboy bin vom Webstandard, der schreibt immer ganz gut über die Gnome-Geschichten. Der fährt auch immer zu diesen Gnome-Konferenzen, Kubernetes und so. Und ich bin drüber geflogen, habe jetzt aber nicht alles mitbekommen, das, was mir hängen geblieben ist, dass jetzt die Online-Konten, also dass du deine Programme, wie zum Beispiel Sachen wie OnCloud, aber auch andere Konten jetzt besser verbinden kannst. Was ich interessant finde und auch eigentlich begrüße bis zu einem gewissen Grad, wenn sie es nicht so sehr abhängig machen davon, weil das halt immer wichtiger wird. Also ob es uns jetzt gefällt oder nicht, die Cloud, die Leute wollen ein bisschen Dropbox haben, es hilft halt nichts. Und ein bisschen Facebook, Google Plus und, oder was auch immer. Und da müssen sie halt schauen, dass sie können halt sich damit auch Probleme einhandeln, weil diese ganzen lustigen Clouds, die da im Internet rumschweben, die halten sich halt nicht an den Release-Zyklus von GNOME. Und wenn die mal zwischendurch beschließen, da die API zu brechen, dann muss GNOME halt mit ihrem 6-Monate-Release-Zyklus vielleicht nachentwickeln oder sie überlegen sich ein Modell. Es hat ja auch eine Zeit lang geheißen, sie wollen so eigene GNOME-Apps einführen, die auf JavaScript basieren, die dann auch irgendwie eigens geupdatet werden, abseits vom Paketmanagement-System. Achtung, Leute, das ist wieder mal dünnes Eis. Das war halt auch so ein Gerücht. Aber dass sie vielleicht über diese Schiene es vielleicht auch dann schaffen, keine Ahnung, abseits der offiziellen Releases da Updates reinzubringen. Es ist halt immer wieder das Problem. Also ich habe halt so viele Layer. Ganz unten den Linux-Kernel und dann die ganzen Distros, die Software zusammenstellen, drüber dann auch die Desktop-Umgebungen und das alles aufeinander abzustellen. Ich bin ja schon fast der Meinung, dass der Florian gar nicht so schlecht fährt mit seinem Arch-Linux. Weil Rolling Release im Kontext von Open Source Entwicklung mit den ganzen Paketen, man muss ja wissen, dass dann halt irgendwie Open Source Software gern auf Libraries zurückgreift, die dann auch wieder eigens entwickelt, selbstständig entwickelt werden, dass das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist. Andererseits natürlich, ja, nicht Techies einen Rolling Release zuzumuten, die jetzt schon über jedes Windows Update klagen. das müsste man sich halt anschauen, wie man da tut.
Da müssen wir unbedingt diesen berühmten Comic verlinken, dieses Bild, wo es dann Linux-User, Mac-User...
Ja, das kenne ich, ja genau.
Windows-User siehst.
XKDC, ne? War das vielleicht,
oder? Also XKDC.
Ich glaube.
Ja, der Windows-User fürchtet sich vom Update nicht schon wieder. Ne?
Genau.
Der Apple-User, nur $9.99.
Ehrlich.
Und der Linux-User taugt sich
hier. Endlich neue Software. Definitiv. Jo. So viel. Fällt mir noch irgendwas zum GNOME-Thema ein? Ich glaube, das war's mal fürs Erste. Ich hoffe, dass der Florian irgendwie die nächsten Folgen nochmal vorbeischauen kann und dann wirklich ein Hands-on präsentieren kann, was an der neuen GNOME-Shell alles so dran ist am Fleisch. Du hast geschrieben, das interessiert mich ja auch. Ersatz von für Google Reader.
Ja. Google, die Firma, die angeblich nicht evil ist, hat ihren, man muss dazu sagen, kostenlosen Google Reader, der ja, lässt ihn langsam sterben. Ich glaube, er hat noch einen Gnadenmonat, dann ist er weg. Und ich habe mir die Daten gebackupt. Das geht direkt aus Google heraus, Daten herausnehmen. Dann kann man sogar fragen, von welcher Applikation. Also ist alles sehr vorbildlich. Und dann habe ich gewusst, ich brauche unbedingt einen neuen RSS-Reader, weil Google Reader schauen ist meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich in Wien mit der Straßenbahn fahre oder sonst irgendwie irgendwo warten muss oder im Bett liege und nicht einschlafen kann. Also das ist einfach so cool, weil das kannst du einfach am Handy schauen und du siehst, was von deinen Webseiten, die du gerne besuchst, wer hat jetzt wieder neuen Content und kannst du den anschauen und dann entscheiden, ob du es dann liest oder nur mit dieser RSS-Darstellung. Und ich habe lang herumgesucht. Ich habe auch mit Feedly herumgespielt. Das wurde das mir mehrmals so empfohlen.
Ja, von mir.
Ja, und auch von Spiegel Online und mehrere haben das, mehrere Seiten haben das gepusht und mir, ich bin damit nicht warm geworden jetzt.
Der Hopp hat uns auch was empfohlen. Wie hat das geheißen? Newspulse oder Pulse News? Das muss ich nochmal anschauen. Das habe ich mir kurz angeschaut, hat mir beim ersten Hinschauen nicht so rein optisch nicht gefallen, aber die meisten Reader kann man sich ja eh optisch herrichten und das ist ja auch Open Source, das sollte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
Und wie gesagt, nach ein bisschen Googlen bin ich dann auf Old Reader gestoßen, den alten Reader sozusagen.
Der Old Reader, ja.
Mhm. Oldreader.com. Und der sagt einfach, also sie sind, glaube ich, so ein Studentenprojekt und sie wollen so sein wie der alte Google Reader, also ganz spartanisch und ohne GUI. Einer der großen Vorteile ist, er schaut am Smartphone nicht viel anders aus als am Webbildschirm auf deinem PC, weil einfach das HTML so watschen einfach ist und da keine tollen Sachen und Overlay-Effekte und Wisch-Effekte drin sind. Und der hat eine Option gehabt, dass man diese vom Google Reader exportierte OLP-Datei oder so, also dieses Archiv, importieren kann.
Das genau, da, OPML, glaube ich.
Sowas, ja. Und das habe ich auch gemacht und dann hat das, glaube ich, über eine Woche gebraucht, weil da stand, ja, in der Schlange warten jetzt 30.000 oder 60.000 Leute.
Ganzen Auffangbecken für die Google Reader Leute.
Genau, anscheinend haben die das gestürmt und ich habe halt einfach gewartet und das hat schon ein paar Feeds per Hand eingetragen und jetzt seit vorgestern, glaube ich, habe ich alle meine alten Feeds wieder drinnen, kann die auch organisieren, bin total glücklich, kann ein paar raushauen, die ich eh nicht mehr brauche und ich habe wieder ein Reader-Erlebnis. Das Einzige, was mir dazu fehlt, ist eine eigene App. Also ich tue jetzt immer den Webbrowser starten am Smartphone und dann Old Reader eingeben, was aber auch funktioniert.
Ja.
Also und ich bin sehr glücklich. Sogar ein bisschen besser. Das Einzige, was mir fehlt, also es gibt ein Herz, wenn man etwas liked und es gibt einen Share-Button und ich habe noch nicht ganz kapiert, wer das dann sieht, die Sachen, die ich share. Ich vermute anderen Leuten, die
das Old Reader... Das gibt keine...
vielleicht habe ich keine Freunde und deshalb ist das völlig sinnlos. Und was ich jetzt halt nicht habe, ist jetzt irgendein Share with Google Plus, Share with Twitter, Share on
diese ganze,
Facebook, aber ich kann mir die URL kopieren und das in den Service reintun, was eh meistens besser wirkt, als wenn ich das per
Klick share. Ich bin auch kein Freund von direkt rausscheren aus den Apps irgendwie. Also ich bin auch beim Feedly, der Feedly ist jetzt ein bisschen besser geworden, die bauen ja die Google API nach eigenen Aussagen und basieren uns auf eigenen Server und das geht auch irgendwie so ganz transparent für den User und ja, als frisch gefangter Tablet-User brauche ich so ein bisschen das fancy Magazin-mäßige, das gefällt mir, ich mag wischen und als Kacheln anordnen und was blablabla. Also noch funktioniert der Service ganz gut, ich bin zufrieden. Allerdings, wie gesagt, die Variante vom Hop, die werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Wenn es was Offenes gibt, das auch schick ausschaut, dann bin ich dabei. Ja, das Reader-Unglück. Hat er gemeint.
Also der ist, glaube ich, da so und so viel Feeds.
Genau, richtig. Und auch da musst
sollst du was zahlen, aber es ist trotzdem ein Open-Source-Projekt von GitHub.
Ja, was Gutes hat, wenn man dafür zahlen kann, wie ich drauf gekommen bin, weil dann wird es nicht über Nacht unbegründet vielleicht abgedreht.
Hoffentlich.
Ja, genau. Also da gibt man vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen rein. Ja, für viele gibt es auch jetzt, kann ich noch erzählen, irgendwie so ein User-Skript, das auch ein Theme auf Feedly drauflegt, dass es dann so ausschaut wie das Google Reader-Theme. Ja, es sucht sich halt jeder irgendwas. Also
ich vermute ja sogar, wenn Google Reader jetzt eine Kickstarter-Kampagne gestartet hätte oder einfach so sich abgelassen hätte, sagt Fans, also unser böser Evil Produktmanagement-Direktor hat gesagt, dreht es ab. Entweder ihr zahlt es oder wir drehen es wirklich ab. Hätten sicher so und so viele Leute was zahlt.
Nicht inklusiv. Ne?
Es war eine nicht große ständig, Story. Aber zumindest einmalig.
Ne? Also zumindest in dem Podcast und in der Webberichtbestattung war das durchgehend. Jetzt haben es Leute über Alternativen und ja, es hat doch, also Evil. Es ist halt immer so bei Google. Das ist immer so ein Gratis-Service, das abzudrehen, das kann man ihnen jetzt nicht vorwerfen. Das, was man vermutet, was man vielleicht einen berechtigten oder unter Anführungszeichen berechtigten Verdacht hegen kann, dass die Leute weg von RSS bringen wollen und dann diese ganzen Seiten
Google
Plus dann konsumieren. Und so hatte ich es auch eine Zeit lang. Also das funktioniert auch gar nicht schlecht. Also ich habe ich habe RSS lange Zeit verwendet, dann habe ich überhaupt nur, bin ich auf die Webseiten wieder ganz blöd direkt gegangen und habe gemeint, ja, lieber weniger ist mehr und kein RSS. Und mit Google Plus hat es dann wieder begonnen, dass ich irgendwelche so Kreise hatte mit so Tech-Medien und so. Und dann kann man sich im Google Plus Client auch so anzeigen lassen. Ist aber halt nicht dasselbe wie RSS, weil es halt nicht so offen ist. Haben schon recht, dass es ein bisschen evil ist.
Es gibt dazu interessante Blog-Postings. Eins, das werde ich verlinken in die Shownotes, falls irgendjemand die Shownotes liest, an dem ich jede Woche 3 Stunden arbeite mindestens. Und zwar geht es darum, dass ein Google-Ingenieur gekündigt hat von Google und warum why er left Google und okay. So. Und da sagt er, dass er ist nicht unzufrieden mit der Firma und er hat sie jahrelang total, war ein echter Google-Typ und dann hat auch anderen Junganfängern erzählt, warum das so toll ist, bei Google zu arbeiten. Er war hochzufrieden, aber jetzt hat es halt irgendwie nicht mehr gepasst. Und er meint, eins davon ist halt, dass Facebook so ihnen das Werbegeschäft anfängt wegzunehmen. Mhm. Und das hat die dann halt ins Herz getroffen, weil das von Google eben nach wie vor das ist, was Geld bringt. Und dann hat er gemeint, seit dieser Machtübernahme vom Larry Page, sage ich das richtig?
Ja, genau, es ist der Page, der...
War der Ton also auf jeden Fall wesentlich weniger relaxter und es war jetzt plötzlich nicht mehr so Open Source und wir sind innovativ und wir lassen unsere Angestellten 20% arbeiten in der bezahlten Zeit und sie sollen einfach nur irgendwas machen und wir schauen dann, ob es ein cooles Produkt wird, sondern es war plötzlich alles auf Google Plus und er hat dann halt so gemeint, ja okay, und sie haben dann mit viel Aufwand das bessere Facebook gemacht. Und dann hat er das seiner Tochter gezeigt, ob sie nicht auf Google Plus gehen will und sie hat ihm dann erklärt, Papa, ich brauche nicht woanders hingehen, weil Social Media heißt, ich bin dort, wo meine sozialen Freunde sind und wenn die alle auf Facebook sind, bin ich auf Facebook. Also ganz normales ja, Userverhalten, da geht es nicht um Technik. Und was er gemeint hat, in dem Blogposting ist, dass halt zum Beispiel Firmen wie Nike, die jetzt extrem groß sind, dass die Werbung machen. Man sieht es auch bei uns, wenn du Plakatwerbung anschaust, und da steht dann, besuch uns auf Facebook, www.facebook.com/Nike. Das heißt, die entblößen sich nicht mit all ihren Marketingmillionen, die eigene Marke hinter die Marke von einem ganz anderen Unternehmer zu stellen. Mhm. Und das hat halt jetzt, hat meint, das hat also eine extreme Panikreaktion ausgelöst bei Google und dadurch werden sie jetzt extrem, also verlieren sie jetzt anscheinend ihn und ja, andere Leute, die halt dort gerne gearbeitet haben, weil man so kreativ und lässig und cool sein konnte und coole Produkte machen. Und jetzt ist sozusagen die, alles muss social sein und was nicht social ist, ist nichts wert und wird abgedreht, so wie Google-Reader.
Man kann da ist jetzt nur die persönliche Meinung von dem. Ja. Also man kann da eh nur von so außen reinschauen. Es stimmt zumindest, dass sie ein bisschen ausmisten. Mhm. Ich meine, dass sie gerade
einen Google-Reader ausmisten. Bass und Google Wave haben es früher auch abgedreht und ich glaube, das hat noch nichts mit Facebook zu tun gehabt. Das war einfach, die haben sie nicht bewährt oder nicht in dem Sinne. Auch Orkut zum Beispiel, was nur in Brasilien, sozusagen das brasilianische Facebook, was ja Jahre vor Facebook war das ja schon bei uns, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann mich erinnern, das war mal so eine Orkut-Welle da. Ja, geht's auf Orkut und es ist halt auch so ein Social Media-Netzwerk und das Coole war, da hast auf ein Foto klicken können von irgendwem und dann so Eiswürfeln reintun, um zu sagen, wie cooler ausschaut und Herze, wie lieber ausschaut und dann hast noch so ein Herz mit Pfeil rein anklicken können, wenn du einen Crush hast, also wenn du dich jetzt spontan verliebt hast auf das Foto und jetzt kommt's und wenn der andere oder die andere dann das auch gemacht hat bei dir, dann hat Orkut euch beide verständigt, dass ihr euch gegenseitig ineinander verliebt seid.
Das hat jetzt doch jetzt auch eine Story gegeben über dieses Facebook-Service.
Facebook macht das jetzt?
Bank Your Friend oder so, also eine Drittanbieter Applikation oder so ähnlich wie Bank Your Friend. Irgendwie so ein provokativer Name, wo das eben auch nach dem Prinzip ist. Und mit wem
du kannst doch noch deine Freunde miteinander vermitteln? Oder?
Nein, du gibst an, wen du hübsch findest und so an und andere.
Aber das macht auch nicht an, wenn es ein Treffer gibt.
Das ist, glaube ich, ein Drittanbieter-Plugin. Ich weiß ja nicht.
Facebook ist halt nicht cool genug. Ja, für solche Ideen.
Weiß man nicht. Keine Ahnung, bin ja nicht dabei.
Wie dem auch sei, ich möchte nur sagen, also ich wickle einen großen Teil meiner Kommunikation über Google-Produkte ab, also Gmail, Google-Apps, Google-Sites. Ja. Also ich nutze sehr viel Google-Produkte, ich bin sehr froh als Kleinunternehmer, dass die gratis sind. Ich weiß, sie sind nicht alle Open Source, aber trotzdem weiß ich auch, dass Google genug für die Open Source Bewegung tut.
Ja, also
man. Und das sehe ich halt bei Facebook alles überhaupt nicht.
Man muss es halt, glaube ich, ein bisschen wertfreier einfach sehen. Es ist eine Firma und man kann sie, man muss sie gar nicht, orakeln irgendwie da, sondern man kann sie nach ihren Daten bewerten und da sind sie unter diesen noch einer, also wenn man es jetzt mit Apple oder anderen, also man muss nicht immer der Bösewicht Apple sein, aber mit anderen Firmen vergleicht, dann sind sie offener und setzen auf offenere Protokolle. Es ist halt immer ein Mischmasch. Zum Beispiel wie das Chatten über Java, haben sie auch, oder G-Talk oder so. Mhm. An und für sich gut, offenes Protokoll, MPPM, ach, ich verstehe nicht immer mit dieser Abkürzung. Nachteil, ich glaube, es war früher möglich, ich habe das beim Binärgewitter gehört, dass auch andere Java-Server mit diesem G-Talk-Server und jetzt kannst du halt nur noch über den G-Talk-Server miteinander
kommunizieren. Dann code dir deinen eigenen.
Ja, also ich muss es halt immer wertfrei sehen und kann auch vieles blöd finden und vieles gut finden oder einiges gut finden oder gar nichts gut finden. Naja.
Apropos gar nichts gut finden, ich kann ein bisschen über Blender erzählen.
Ja, hau rein.
Also
du hast dich jetzt auseinandergesetzt
mit Blender. Die Firma Spielen Programmieren, also ich, hat sich mit Blender auseinandergesetzt im Zuge einer Schulung, die ich gemacht habe für 3 Jugendliche. Und ich habe mich jetzt natürlich konzentriert auf die BGE, auf die Blender Game Engine. Mhm. Und Blender ist nämlich, was ich auch nicht gewusst habe, ist nämlich ein inkludiertes Videoschnittprogramm.
Okay.
Ist ein Film- und Bildexporter, kann sowieso rendern, du kannst sowieso Models machen damit und du kannst aber auch, hat eine Physik-Engine drin, was ich auch nicht gewusst habe, und du kannst auch komplette Spiele damit designen. Du hast eine Blender Game Engine, wo du jetzt praktisch Objekte skripten kannst, und zwar, es hat dann noch Python-Anbindung, wenn du programmieren willst. Der Programmiereditor für Python ist auch in OpenGL geschrieben. Und du hast aber sehr schön, du kannst so Objekte praktisch mit der Maus verschieben und dann Verknüpfungen zwischen zwei Symbolen bauen und die dann noch mit Logik-Operatoren versehen. Also kannst sagen NOT oder AND, AND, OR Verknüpfungen machen. Kannst zum Beispiel sagen, also wenn diese Säule oder wenn eine Säule mit diesem Material berührt wird, dann löse dieses Ereignis aus. Und wenn
das
Flugzeug dieses Ereignis hört, dann stürze er ab. Ja, also du kannst da recht komplex herumcoden, ohne sozusagen eine Zeile tippen zu müssen.
Ja. Für Leute, die gar nicht wissen, was Blender ist, wie kann man es...
Tja, was ist Blender? Wie gesagt, Blender
jetzt hast
ist
du eben schon
sehr viel, aber ursprünglich ist es eigentlich ein Videoschnittwerkzeug, aber mittlerweile ist es eigentlich ein Open Source 3D Werkzeug, kann man sagen, mit dem du 3D Modelle machen kannst, aber auch komplette 3D Filme und eben auch 3D Spiele mittlerweile.
Genau, also für wen, für diejenigen, die sich noch mehr interessieren, man kann sich von Blender, gibt es doch jährlich einen großen Film. Oder?
Ja, oder alle 2 Jahre zumindest.
Alle 2 Jahre ist das, okay. Einfach auf deren Seite gehen.
Das Blender-Institut. Auf blender.org sieht man die Filme. Der letzte ist, glaube ich, Tears of Steel, wo es echt Menschen verschnitten haben mit eben total gerenderten Waffen und Robotern und so. Und ja, also wer jetzt sagt, ich mache mein eigenes Pixar, braucht eigentlich nur Blender und theoretisch und sehr viel Zeit und sehr viel Talent und sehr viel Einarbeitungszeit. Ja, zur Blender-Dokumentation. Ich habe mich sehr viel mit dem Wiki beschäftigt und mit den tausenden YouTube-Videos, die im Netz herumgeistern, wo irgendwelche Leute was über Blender erklären. Mhm. Und ich muss sagen, wenn du, also nach dem Anschauen sehr vieler Videos oder nach dem Versuch von sehr vielen Tutorial-Videos was zu lernen, war ich dann sehr dankbar, wenn ich irgendwo ein brauchbares PDF-Tutorial gefunden habe. Mhm. Und ich habe zum Glück welche gefunden, sogar Creative Commons lizenziert, von Lehrern gemacht. Und da muss ich sagen, ich mache selber gerne Lehrvideos, habe auch mehrere gemacht. Aber es ist halt so, für ein Tutorial-Video brauchst du sehr viel Zeit und du kannst halt gewisse Dinge nicht, die du bei einem etwas gedruckten kannst. Zum Beispiel schnell einen Inhalt erfassen, einen Inhalt nur grob überfliegen, etwas nachlesen, das ist alles sehr mühsam bei Video. Du hast kein Inhaltsverzeichnis, du kannst nicht mit Steuerung F nach einem Keyword durchsuchen. Wenn du etwas nicht ganz verstanden hast, musst du umständlich zurückspulen, was dann mit der Zeit lästig ist.
Also, und wenn du nicht so gut suchst oder so, weißt du nicht, manchmal nicht, in welche Richtung ein Tutorial gehst und dann schaust
und dann hast du eigentlich deine Zeit verschwendet. Und es ist auch so, die Informationsdichte ist bei vielen Sachen in einem YouTube-Video finde ich sehr gering, weil du siehst eigentlich, da sind jetzt 3 oder 4 interessante Sachen drin, zum Beispiel, wo du draufklicken musst, um diese Sache zu machen. Ne? Aber A, ist es total Glück, ob das jetzt in dem Video passiert, weil es das vorher nicht richtig erfasst, und B, wenn du das jetzt geschrieben hast irgendwo, kannst du das einfach viel schneller erfassen, in 1 oder 2 Sekunden, da steht, wie ich das machen muss. Mhm. Und beim Video ist das sehr viel langwieriger.
Ja.
Und deshalb kann ich nur dazu aufrufen, also bitte, liebe Leute, macht's auch Text-Tutorials. Auch wenn das sehr mühsam ist, wenn das ein typischer Job ist, den eigentlich ein Lehrer machen sollte, einfach etwas zusammenschreiben, Screenshots dazu machen, genau beschriften, was muss man wann drücken, um was, welchen Effekt zu haben. Das ist einfach ein Wert an sich, ein Tutorial auch in Textform zu haben.
Definitiv,
mit Bildern Und natürlich sind Tutorial-Videos auch eine coole Sache. Also ich nehme auch an, sie sind ein bisschen einfacher zu erstellen, weil du tust sozusagen etwas, was du sowieso machst, jetzt sagen wir im Blender irgendwas modellieren und plapperst halt dabei in einem Mikrofon und nachher hast du ein super Tutorial-Video. Aber es ist vom Informationsgehalt und vom Lerneffekt eben nicht das Gleiche.
Ja.
Es ist eine Ergänzung, aber sollte kein Ersatz sein. Das habe ich halt sehr schmerzlich gemerkt, weil ich dann immer wieder in die Kinder habe gefragt, ja, wie mache ich das, wie machst du das? Und er hat gesagt, ich weiß nicht, morgen kriegst du es. Ja, und ich bin schon gesessen in der Folge, nee. Und wenn du unter Zeitdruck versuchst, etwas zu lernen, sind Videos eher sehr lästig.
Mhm.
Als Lernmedium. Ne?
Ja, also wie
nicht,
gesagt,
nicht, ich habe da... wertlos sind, aber es haben halt einen anderen Zugang.
Ja, definitiv. Also ich habe, wie ich angefangen habe, Ruby zu lernen, habe ich mir einige dieser Tutorials angeschaut. Wie gesagt, gerade bei so komplexeren Themen wie bei Programmierung, das fängt gut an und dann erzählt er aber 20 Minuten etwas, was du vielleicht schon kannst, was dich nicht interessiert. Dann spulst du noch vor, dann fehlt da wieder der Kontext.
Ja.
Also es hat seine Tücken, einfach dieses Format. Aber es ist erstaunlich, wie viel auf YouTube sich an Kurztutorials sich...
Und ich denke, das kannst du irgendwie in die Meta-Ebene hieven, ja, weil das sehe ich einfach, das kannst du jeden Tag sehen, nicht nur bei YouTube, auch bei Vimeo und so, bei anderen Videokanälen, wie jetzt langsam wirklich Bildung ein Allgemeingut wird. Und zwar aber im positiven Sinn. Also dass die Produktionsmittel in die Hände des Proletariat gelegt werden, aber von der Bildung, vom Bildungsarbeiter her.
Naja,
genau. Das heißt, die Ausbildung, die du für einen High-Tech-Level-Job, für einen technischen Job brauchst, kannst du dir theoretisch derzeit schon gratis holen im Internet mit genug Zeit und genug Energie vorausgesetzt.
Ziemlich gut und aktueller wahrscheinlich, als wenn man sich gedruckte Werke kauft.
Das auf jeden Fall. Was halt mühsam ist, ist finden, wo das richtig ist. Also da haben sicher noch Schulen auch in Zukunft einen Platz einfach, um das portioniert und organisiert anzubieten.
Ja.
Aber trotzdem, ich finde das genial, dass etwas, was du früher einfach ein Wissen, an das du nicht herangekommen bist oder nur sehr mühsam mit Bibliotheken und so, dass das jetzt einfach da ist. Und auch jeder, die Leute von selber den Antrieb haben, ich kann was, jetzt zeige ich, wie das geht, ohne dass da was zu verlangen. Also ich finde, das ist, ich weiß nicht, ob es das in der Menschheitsgeschichte schon oft gegeben hat.
Es sind da mehrere Mechanismen nämlich auch drin. Man muss sich auch teilweise, ich finde es gut, wenn Softwareprojekte auch eine wirklich gut geschriebene Dokumentation haben, wo man wirklich auch mal einen Fließtext lesen muss. Was die Gefahr nämlich manchmal ist, wenn man ein technisches Problem zu lösen hat, ist, dass man einfach schlampig in Google das Problem einhackt und man kommt auf 10.000 Foren und da merkt man, die Leute, es gibt schon einen Glückstreffer, den man treffen
aber kann. Aber es wird auch 7.000 Mal ein Blödsinn erzählt,
ja,
mit der
also,
Version und
aber
der
glaube,
Situation nicht zusammenhängt.
Oder genau. Bump-Threads, also die einfach dann enden mit so, kann mir jemand helfen? Bump, 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 aus.
Genau, ja.
Also, da tut's auch nicht schlecht einmal, sich wirklich sich selber irgendwie mehr Disziplin beizubringen und wenn man zum Beispiel ein Problem bei Debian hat, dann wirklich halt bei Debian.org oder halt bei
PSD oder wirklich mal ein Tutorial, das gut ist, durchzuarbeiten.
Ja, genau. Richtig einfach
Schritt
einmal
Schritt
einen größeren Text einfach wirklich sich zu erarbeiten.
In diesem Sinne, Zusammenhang muss ich sagen, dass ich vom Blender-Wiki nicht sehr begeistert war, was jetzt aber... Also es hat so eine aufklappbare Menüstruktur, ich nehme an, die ist mit JavaScript gemacht. Und da klickst halt herum und dann ist sofort wieder der Fokus weg, wo du eigentlich warst. Und ich hätte gerne ein Ja zur nächsten Seite bitte und stattdessen bin ich wieder irgendwo und muss mich selber mühsam erinnern, welche Seite ich vorher gelesen habe.
Also
da bin ich mehrmals ausgezuckt und dann war die auch sehr dürftig zum Teil. Blender hat Wahnsinns-Interface, ja, mit ein paar tausend Buttons kannst du da gleichzeitig sehen. Und dann willst du jetzt wissen, okay, wie mache ich das und das? Ne? Und dann schaust, dann hast du circa Ahnung, das müsste bei dieser Region von Buttons sein. Ne? Und klickst dahin und da ist jeder Button einzeln beschrieben, was er tut. Aber das sagt jetzt nichts anderes, als was du auch erfasst mit dem Mouse-Over-Tooltip, wenn du mit der Maus drüber fährst. Aber du willst jetzt eigentlich wissen, was sind die Zusammenhänge? Oder? Und die stehen einfach nicht da. Ne? Und das hat jetzt aber auch damit zu tun, dass sehr viele Blender-Versionen gibt. Also, es kommen relativ schnell neue Versionen raus. Und ich habe natürlich nur das Wiki von der aktuellsten Version angeschaut, die ich gerade verwendet habe. Also hätte ich mir die Arbeit angetan und wäre einfach ein paar Versionen zurückgegangen in der Dokumentation, hätte ich die Information wahrscheinlich sehr wohl gefunden.
Ja, was aber schon...
Aber das da wollte ich jetzt natürlich auch nicht, weil wer weiß, ob das dann noch stimmt und aktuell ist und alte Dokumentation anschauen, ist ja bäh, ich will ja das Neueste haben. habe ich natürlich drauf gezahlt.
Ja, ist schwierig. Ist auch schwierig, wenn man solche Sachen aufbereitet. Mir fällt es ja auch manchmal bei diesen Ubuntu-Dokumentationen aus, dass du aktuelle Probleme nachsuchst und dann findest du eine Lösung.
Ubuntu.com.
Ja, genau, das ist aber noch, weiß ich nicht, Version 2010. Also das ist unangenehm. Da müsste man einen konsistenten Weg finden, einfach diese Sachen zu verbinden.
Ich glaube, der Ansatz ist gar nicht so blöd, weil was früher mal funktioniert hat, dass du eine Software schreibst und dann ist sie fertig und dann machst du die total perfekte Dokumentation dazu und die abgegeben. Gilt dann für die nächsten 1000 Jahre, das geht nicht, weil Software lebt, speziell Open-Source-Software. Mhm. Das heißt, die ist amorph, die, was heute gestimmt hat, wird morgen vielleicht gar nicht mehr wahr sein und die Dokumentation hinkt halt nach. Aber ja,
vielleicht muss man es anders, kann man es besser noch strukturieren. Wer weiß, was sich da noch ergibt.
Oder man könnte auch dazu aufrufen, dass jemand, der jetzt nicht coden kann oder will, aber trotzdem in der Open-Source-Software-Szene sich einbringen will, dass der einfach sagt, okay, ich schreibe gerne Dokumentationen oder ich kann das.
Wer schreibt gerne Dokumentation? Ja,
die typischen Programmierer nicht, aber ich sage jetzt zum Beispiel Lehrer oder manche Leute tun das gerne oder
ich finde es total super und klasse, wenn das Leute machen, auch sicher Leute. Ja. Auch Übersetzungen finden sicher freiwillig oder so.
Ja.
Und Gro ist.
Aber auch einfach etwas selber mal lernen, sich das mühsam beibringen und dann das schön Schritt für Schritt runterschreiben. Also die klassische Lehrtätigkeit, für die du eigentlich gezahlt wirst, wenn du wo unterrichtest. Mhm. Das ins Netz stellen dann unter der freien Lizenz. Ich finde, das gehört genauso hoch honoriert wie Softwarecoden.
Das ist eine offizielle Tätigkeit. Na, definitiv gehört das genauso. Wie gesagt, der Sexappeal ist ein bisschen kleiner bei Dokumentation, weil Dokumentation, wie man im Arbeitsprozess auch sieht, Dokumentation will keiner machen.
Keiner will es, aber wie soll ich sagen, auch ein 12-Jähriger kann nicht seine Dokumentation schreiben, wenn er sich anstrengt.
Da hat vollkommen recht. Ja. So viel zu Blender?
Ja, so viel zu Blender.
Aber Blender machen?
Ich werde weiter Blender machen. Ich habe jetzt auch den Drive, mich da viel mehr damit zu beschäftigen. Ich habe zwar immer gewusst, es gibt Blender und es ist cool, aber die vielen Buttons haben mich immer irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Ich dachte, okay, da gibt es Leute, die können das besser. Und ich muss auch erzählen, obwohl ich den Kurs gemacht habe, haben wir ein Mädchen im Kurs gehabt und die hat dann so da und irgendwas herumtan. Ich habe den anderen, also drei Leute waren, ich habe den anderen was erklärt und die tut da und dann schaue ich, was ist da. Hat gesagt, ja, sie macht dann Drachen. Und ich, okay, machst halt dann Drachen und tust dann dich wieder anschließen, wenn es dabei ist. Na, der Drache, das. Ich werde dann irgendwann ein Foto veröffentlichen, aber der hat wirklich alle Stücke angespielt, da haben sich die Zechen bewegt und der Schwanz hat geschlagen, die Flügel haben geflattert und so. Also der hat wirklich was können, der Drache. Und war halt zwei oder dreimal drei Stunden fast dran gearbeitet. Also sicher neun Mannstunden oder Fraustunden sozusagen reingesteckt, aber der schaut entsprechend aus. Ich meine, das ist schon cool.
Also es wird eine Folgegeschichte werden, die Blender-Geschichten.
Ich werde sicher wieder mal einen Blender-Workshop anbieten und ich möchte mich jetzt noch mehr beschäftigen mit der Python-Blender-Integration. Das ist halt etwas, was mich sehr interessiert.
Sehr gut.
Letztes Wort zu Blender noch. Ich war mal in der Schweiz auf einem Kongress von Lehrern und da hat ein Lehrer erzählt, er hat am Blender-Workshop mit Gymnasiumsschülern gemacht. Also die werden so 17, 16 gewesen sein. Mhm. Und da haben ihn alle anderen Lehrer gefragt, ja, wie geht das und wie machst du das, dass die Kinder dann nicht irgendwie deppert herumklicken auf den Knöpfen und sie nicht mehr auskennen? Und er hat gesagt, ja, er kann das halt. Er sagt ihnen halt, bitte klickt's nur auf die Knöpfe, die ich jetzt zeige, weil sonst steigt sie hoffnungslos aus. Mhm. Und er hat dann folgendes Projekt. Sie haben, glaube ich, Autos entworfen, also Autos nachgebaut als 3D-Modell, was relativ einfach geht. Diese Autos dann koloriert, das geht auch noch relativ einfach. Und dann, das war der Clou, dann hat er Google Maps von Zürich runtergeladen und da, glaube ich, so eine 3D-Ansicht oder ja, es war 3D oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine Ansicht, wo man sich relativ gut vorstellen hat, das ist Zürich, also das war die Gegend, wo die Kinder gewohnt haben und da haben sie dann sozusagen auf Google Maps mit ihren Autos herumfahren können.
Ah, nice.
Das ist natürlich jetzt also die haben natürlich auch auf den See fahren können, die Autos sind dann nicht untergegangen,
sie
haben
nur am Berg fahren können.
Aber das war, das war für die total cool, mit dem eigenen Auto jetzt in der eigenen Stadt herumfahren. Und das war jetzt ein gut vorbereitete Unterricht hat.
Ja, gerade wichtig für Einsteiger, dass sie so einen kleinen Magic-Moment haben, was man mit der Software machen kann. Sehr cool.
Also es war jetzt kein Informatik-HTL oder so, ganz normales Gymnasium. Ne? Einfach ein guter Lehrer braucht das Land. Ne?
Ja, das ist ein Satz, den ich zum ersten Mal von dir höre.
Ja.
Ja. Themen.
Haben wir nicht noch Themen da aufgeschrieben?
Also auf Google Plus, wenn ich da schaue und rumknöpfle, Habe ich da noch ein Dungeonslayers.net?
Ja, aber mach du noch irgendwie, hast du keine Techie-Themen angenehm?
Also Techie-Themen habe ich keine mehr.
Hast du nicht irgendwas gefilmschaut oder geschön erlebt?
Das habe ich schon.
Ja, dann tu mal das einfließen lassen.
Okay, ich mache mal inzwischen, also die Feiertage geben ja viel Zeit. da kann man alles nachholen. Und eine Sache, die ich nachgeholt habe, ist ein Comic, das ich jetzt fertig gelesen habe, in 40 Bänden, von dem ich schon mal erzählt habe, nämlich Sweet Tooth.
Süßer Zahn.
Ja, also das ist so frei übersetzt, kann man das vielleicht sagen, Naschkatze oder so. Und ist eine amerikanische Comicbuchreihe von Jeff Lemire und ist beim Vertigo Label erschienen. Das ist von den DC Comics, wird das rausgebracht und ist so eine Graphic Novel, also so eine, muss man sagen, ein bisschen, also nicht so klassisch Superhelden, sondern ein bisschen, steht ein bisschen für tiefer oder abseitigere, anspruchsvollere Comics, genau. Und Sweet Tooth wird beschrieben in der Wikipedia als Post-Apokalypse-Comic, aber dagegen würde ich fast anreden, es ist eigentlich ein Apokalypse-Comic. Es handelt von einem Jungen, der eben den Spitznamen Sweet Tooth hat, und dieser Junge ist halb Mensch, halb Hirsch. In dieser Welt bekommen alle Menschen als Nachkommen keine Menschen mehr, sondern Hybriden. Da gibt es verschiedenste Kreuzungen zwischen Mensch und Schwein und weiß nicht, Mensch und Biber. Manche sind mehr Tier, die können dann nicht reden beispielsweise. Manche sind mehr Mensch, also und die Menschheit steht vor dem Problem, sie stirbt aus.
Also es gibt nur noch die Hybriden, oder?
Ja, sie bekommen Hybriden als Nachkommen. Zusätzlich hat eine Krankheit angefangen. Man weiß nicht, wann die ausbricht, bei verschiedenen Menschen verschieden schnell. Und rafft einfach die Menschheit dahin. Deswegen sage ich Apokalypse-Comic, weil eigentlich die Apokalypse noch bevorsteht.
Es ist also gerade eher keine gute Nachtgeschichte für Kinder, sondern eher für...
Ja, es ist düsterer. Ja, genau, es ist düster. Es ist düster, melancholisch, es hat auch so ein bisschen einen Glaubenseinschlag, aber keinen unangenehmen, nur so zur Unterstützung der Handlung, würde ich mal sagen. Und hat so einen Charakter, also wer vielleicht Walking Dead gelesen hat oder generell so Postapokalypse-Comics schon gelesen hat, der weiß, es geht um eine Reise, es ist ein Roadmovie und da gibt es halt schon verschiedene, schon, es ist jetzt nicht so, dass dieses Comic das Genre neu erfindet oder so, man kennt schon gewisse Erzählmuster davon, aber es macht es auf eine sehr schöne Weise und ich habe das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, der grafische Stil ist halt auch sehr schön, also variiert natürlich ein bisschen, aber ist an und für sich ein wunderschön ausgeführtes Comic. Und das Problem bei solchen Comicreihen ist ja oft so, man liest die ersten 30. Wo liest
das auf deinem Tablet oder...
Das habe ich jetzt in Paper, in Papiervariante. Also die
Totholz.
Ja, das kaufe ich und lese es auf Papier, gibt es ja genug Comic-Läden. Und ja, es jetzt wo ich das fertig gelesen habe, kann ich ja nochmal drüber reden. Und es ist wirklich zu einem schönen Abschluss gekommen.
Ist das
eine
ganze Serie oder ist
nur 40 Seiten. Na, 40 Bände sind das insgesamt.
40 Bände?
Naja, 40 Hefteln und zusammengefasst in 3 großen Sammelbänden.
Okay.
Genau, so kann man
sagen. Du hast da Zeit lang zu lesen sozusagen, bis das...
Es geht, du. Also wenn man es vergleicht mit Walking Dead, dann ist das eine kleine, übersehbare Serie.
Okay.
Weil die Hefteln, an und für sich 40, hört sich viel an, aber wenn man das klassische Comic-Heftel hernimmt, die sind dann wirklich nur so eine ganz kleine Episode mit Cliffhanger am Ende und fertig.
Und ist ja nicht so viel Text drin, ne? Typisch Comic,
oder? Ja, bei dem durchschnittlich. Es gibt textlastige, also wenn man sich an Alan Moore, so den super literarische Comic dann reinzieht irgendwie, dann hat man da sicher mehr mit den Zwischengeschichten und so.
Und dein Fazit ist jetzt, du hast ja da nämlich auch Geld reingesteckt, wenn du die jetzt alle gekauft hast. Und ist es das wert sozusagen?
Ja, definitiv. Ja. Weil, deswegen wollte ich jetzt nochmal drüber reden, weil oft ist es so, dass es ein Comic während der, gerade bei Postapokalypse, während der Geschichtserzählung gut ist. Und dann, wenn es zum Abschluss kommt, dann wird es immer so, naja.
Da wollte er jetzt fertig werden.
Ja, weil was will man dann auch? Da kannst du vielleicht alle Geheimnisse auflösen oder auch nicht. Oder Leute sterben lassen, wie die fliegen.
Oder Fortsetzung folgt.
Ja, das ist überhaupt das Allerschlimmste. Und jetzt nach den 40 Bänden muss ich sagen, ein durchaus gelungenes Comic mit melancholischem Ton, ein bisschen so poetisch langsam erzählt, das kann man sich echt mal zu Gemüte führen. Also es tut nicht weh im
Gegenteil. Du gibst eine Biertaucher-Empfehlung.
Definitiv.
Für jetzt. Sweet Tooth.
Ja.
Auf Sweet Englisch Tooth. War das oder auf Deutsch?
Auf Englisch.
Auf Englisch, okay.
Ja.
Und ab welcher Altersstufe würdest du sagen, ist das geeignet? Oder kannst du da keine Angaben machen?
Das ist eine gute Frage. Es ist schon gewalttätig. Explizite Nacktszenen nicht. Keine Ahnung, es ist schon traurig. Ich würde sagen, ab 13.
13.
14.
Oh je. Du nicht, dass jetzt irgendwelche Teenager unsere Sendung hören und dann
ich kann mir so jetzt
mit schwarzen Kajalen gefärbten Augen. Ja, okay, ja. Vielleicht sollte man es da raushalten. Ne? Also Biertaucher ist überhaupt erst ab 18.
Ja, wenn sie es schaffen, diesen Podcast anzuhören, dann können sie sich selber eine Meinung bilden.
Ja. Bleibt's bei Facebook, Dinis.
Genau, das war so der erste Kanten von meinem Content-Besprechung.
Ja, super. Dann habe ich ja mal ein Techie-Thema. Haha, jetzt bin ich der Gregor.
Ja, hau rein.
Nein, ich habe mich, also ich habe ein Projekt, das ich dann sicher irgendwann einmal bedeutungsschwanger großartig hier im Bierdorfer-Podcast launchen werde. Aber im Zuge dessen beschäftige ich mich derzeit mit LaTeX.
LaTeX. Also die Leute, die an der Uni studieren oder damit zu tun gehabt haben für längere Texte oder so, die werden sicherlich den Begriff kennen.
LaTeX, der Sargnagel von Microsoft Word. Und warum geht's? Also LaTeX, geschrieben LaTeX, aber man spricht es LaTeX aus, ist ein Open-Source-Programm, welches für dich Text schön macht. Kommt aus einem wissenschaftlichen Umfeld, also es ging ursprünglich darum, Mathematikformeln gescheit auf Text zu bannen für wissenschaftliche Publikationen, aber inzwischen kann es schon wesentlich mehr und viele Leute verwenden das zum Beispiel, die einfach schön und problemlos Präsentationsfolien haben wollen, also vulgo PowerPoint-Folien, aber eben nicht mit PowerPoint, da jede Überschrift mit der Maus umeinander bewegen wollen, bis es optisch einen Sinn macht, sondern die einfach sagen, ich möchte mit meinem Texteditor meinen Text da reinschreiben und es soll nachher schön sein und ich möchte mich nicht drum kümmern. Und noch viel mehr spielt es eine Rolle, wenn du jetzt zum Beispiel ein schönes PDF produzieren möchtest, was eben sehr viele wissenschaftliche Publikationen machen müssen, zum Beispiel eine Diplomarbeit oder ein Journaleintrag für wissenschaftliche Journale, aber auch jetzt eigentlich für eine Schülerzeitung oder für einen Zeitungsartikel oder für was auch immer. Also wenn du Text schön zu Papier bringen willst, aber im Gegensatz zu dem DTP, Desktop Publishing Ansatz, nicht mit der Maus ewig umeinander fummeln möchtest, ja, die Überschrift vielleicht 2 Millimeter weiter nach links und die Schriftart vielleicht 3 Punkte größer, weil dann geht sich's gerade noch aus auf der Seite.
Was ja auch die Konsistenzhölle mit sich bringt, wenn man so operiert.
Ja, und was vor allem sehr viel Lebenszeit in ein schwarzes Loch saugt, mit der du vielleicht etwas Gescheiteres anstellen könntest, zum Beispiel Biertaucher Podcast hören. Außer du wirst jetzt per Stunde bezahlt, dann ist natürlich...
Dann nur Wert.
Ja, genau, dann nur Wert. Aber angenommen, du hast diesen Luxus eben nicht. Und da wurde eben LaTeX entwickelt, wo du jetzt in einem Texteditor diesen Text eingibst, dann ähnlich wie bei HTML gewisse Formatierungskommandos dazu gibst, zum Beispiel 2 Spalten oder diese Überschrift so groß. Und LaTeX hat dann halt einen Algorithmus, der daraus ein super PDF oder ein paar andere Formate rechnet.
Also das sogenannte Tags.
Gut ausschauen, ja.
Die, also eine Textformatierungssprache.
Kann man so sagen, ja. Textformatierungs- oder Layout-Formatierungssprache. Wobei HTML ja nie geplant war als Formatierungssprache, sondern als Textauszeichnungssprache. Und das ist eben eine Textformatierungssprache.
Ja.
Und es hat sich, wie soll man sagen, es lebt, aber es hat sich jetzt nie am Massenmarkt durchgesetzt, außerhalb vom wissenschaftlichen Bereich. Aber ich finde, es ist eigentlich sehr schade drum. Also je mehr ich mich beschäftige, desto mehr kapiere ich, was all diese LaTeX-Lunatik sagen, die mit glühenden Augen sagen, ich mache alle meine Präsentationsfolien mit LaTeX. Ja, ich benutze nie mehr
PowerPoint. Das ist immer super. Ja. Wo hast du deine Diplomarbeit geschrieben mit Word?
Ja, genau. Ja, ja.
Das ist dann immer der Klassiker. Es gibt eine sehr gute Chaos Radio Express Folge zu dem Thema und der sich ziemlich gut auskennt, der meint, es gibt durchaus dann noch größere kommerzielle Anwendungsfälle von LaTeX, nämlich dann, wenn es um Buchdruck geht.
Ja, wobei da gibt es ein Konkurrenzsystem, das heißt DocBook.
Okay.
Das ist, glaube ich, für einen Buchdruck hat das derzeit ein bisschen die Nase vorn, aber so ganz, ich schnupper erst gerade rein in das Ganze. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt nach relativ wenig Zeitaufwand, ich würde sagen 2 Stunden Real Lifetime, wo ich versenkt in das Projekt Ich lerne LaTeX und habe es jetzt schon zusammengebracht, mir von anderen Online-Publikationen, wo ich das Layout mag, einfach von dort die LaTeX-Vorlage zu holen.
So ein Template.
Ein Template, genau. Und dann da meine eigenen Texte hineinzuklopfen und das schaut dann auch wirklich toll aus, in dem Layout, das schon jemand anderer gemacht hat. Was natürlich der ganze Sinn von dem ist, dass du dir einfach ein fertiges Layout holst, was schon halbwegs passt und da einfach deinen eigenen Namen und deine eigenen Text und eigene Grafiken einsetzt und der sorgt dann dafür, dass der Zeilenumbruch stimmt, dass die Abteilung stimmt, dass das Ganze eben optisch was hermacht.
Also am Ende, wenn du was geschrieben hast, dann so quasi kompilierst du den Text.
Ja, genau so macht es. Ja, du musst wirklich ein Kompilationskommando aufrufen. Und kriegst dann halt ein fertiges PDF raus.
Ja, der Johnny hat mir nämlich davon erzählt, er hat gemeint, das ist halt auch so nett, wenn man so das Gefühl hat, man programmiert mehr einen
Text. Ja, du programmierst Layout, ja, ganz genau.
Das, halt, das bringt halt sehr viele Vorteile, wenn du wirklich einen Text über eine größere Länge hast, bringst du da automatisch durch die Struktur und der Sprache eine Konsistenz rein, die einfach wichtig ist. Ich habe einfach schon viele tragische Geschichten gehört, wo Leute fertig waren mit ihren großen Arbeiten,
in Diplomarbeit, Microsoft Word und nachher stimmt das Inhaltsverzeichnis nicht. Und
entweder so, das ist ja, das geht ja
oder noch. Ich habe eine Grafik vergrößert und alle Seitenzahlen stimmen nicht mehr.
Das ist der zweite Fall, von dem ich eher rede.
Oder mein Word ist abgestürzt, das war ja lang, dass Word abgestürzt ist, wenn es zu viele Seiten gehabt hat, ein Dokument und so. Und dann hast du aber auch nicht mehr speichern können. Das war so ein ganz gemeiner Bug.
Du kannst ganz viele Fehler machen, auch wenn du Grafiken einfach so reinziehst, nicht auch nachschaust, also nicht gleich, was für eine Auflösung das hast und dann einfach im Word rein verkleinern. Die bekommen abstruse Größen, diese Dokumente, und können dann nicht mehr geöffnet werden. Es sind schon einige Tränen vergossen worden.
Und ja, es ist halt der umgekehrte Ansatz. Es ist sozusagen, wie soll ich sagen, Textverarbeitung für Nicht-Mäuser, Nicht-Maus-Benutzer, weil du eigentlich absolut gar nichts mit der Maus machen musst.
Okay, aber was für ein Programm benutzt du dann, um den Text aktiv zu schreiben?
Na, irgendein ein Texteditor mit dem Genie, mit dem ich auch programmieren würde
jetzt. Okay, also mit dem Genie, da schreibst du deinen Text und mit dem Text und dem Ganzen, die Text schreibst du auch selber händisch?
Nein, ich mache es umgekehrt. Also ich schreibe mal meinen Text derzeit für, also ich habe derzeit das Problem, ich möchte von DokuWiki aus gescheite PDFs produzieren. Okay. In DokuWiki weiß ich den Syntax auswendig, dann tippe ich ihn einfach so rein und dann schaut es zwar im Webbrowser halbwegs okay aus, aber ich habe jetzt keine Möglichkeit, daraus einen gescheiten PDF zu machen. Es gibt zwar so Export-Dings, aber das haut dann nie hin. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich werde mal ein Python-Skript schreiben, das jetzt diesen DokuWiki-Syntax umwandelt in LaTeX-Syntax.
Na schön.
Und das ist jetzt mein Projekt und ich komme voran.
Ich hoffe dann irgendwann mal auf GitHub und so.
Ja.
Es scheint ja ein gutes Tool zu sein, wenn es das mal als DokuWiki-Plugin gäbe. Ich wäre dankbar dafür. Ich habe einmal...
es gibt mehrere DokuWiki-to-PDF-Plugin. Es gibt sogar DokuWiki-to-LaTeX-Plugin. Das Problem ist nur, mein DokuWiki ist so überladen mit anderen Plugins, die ich unbedingt brauche, damit DokuWiki cool ausschaut. Ja? Mhm. Und die funktionieren dann wieder nicht mit diesen Export-Plugins. Deshalb schaut dann diese PDFs, die ich automatisch erzeugen kann, total mies aus.
Ja, ist das bei MediaWiki auch genauso gegangen. Da gibt es auch verschiedene Wiki-to-PDF-Plugins und die machen dann auch einen wunderhübschen grafischen Knöpflein, wo du eine Exportfunktion hast und alle reagieren halt auf die Wiki-Formatierung anders und im Grunde hast du halt nie die Kontrolle, wie genau, weil du willst dann halt bei einer Tabelle auf einmal die Ränder drinnen haben und sie sind im Wiki drinnen, aber beim PDF schauen sie
nicht. Und du zuckst aus, ja.
Ja, genau.
Nein, und ich glaube, da ist LaTeX jetzt wirklich, also für uns Programmierer, keine schlechte Lösung.
Ja, außerdem gehört man dann zu den Coolen der Schulen.
Genau, ja. Und wie soll ich sagen? Ich finde, in LaTeX ist es jetzt auch nicht wesentlich schwerer zu erlernen als HTML.
Ja, es gehört halt der Grundwiderstand. Nicht umsonst ist LaTeX also im universitären Bereich sehr stark. Also die Leute einfach wegzubringen von diesem What you see is what you
get. Ansatz, ja.
Mit der Maus kann ich herumfummeln. What you see, what you never get.
Genau. Oder waste your lifetime.
Ja,
move the mouse.
Ist ja so. Also, da ist halt die Einstiegshürde relativ groß. Aber natürlich wahrscheinlich unterm Strich, wenn man es erlernt, eine große Zeitersparnis.
Dazu jetzt gleich einmal ein prinzipieller Rant, weil ich bin jetzt schon seit, glaube ich, 20 Jahren im EDV-Schulungsbereich tätig. Ne? Also nicht nur mit Spielen programmieren, ich habe vorher immer EDV-Trainings gemacht. Und man muss sagen, die Maus hat sicher jetzt dadurch, dass Windows zum Beispiel PCs standardmäßig mit Maus geliefert werden und mit Mausunterstützung, was ja früher nicht so war, ja, bis zum Apple Macintosh, hat sicher jetzt das Computern für breite Bevölkerungsteile geöffnet oder zugänglich gemacht, die das vorher nie konnten, weil du mit der Maus halt schnell umgehen lernst. Andererseits, finde ich, bringt es dir auch einen sehr ineffektiven Umgang mit allen möglichen bei, zum Beispiel mit einfachsten Dingen wie ein Passwort einzugeben. Also wenn die Leute sich verschreiben, dann fangen sie an, mit der Maus in dieser Passworteingabebox herumzuwischen, weil sie versuchen, da jetzt das Zeichen zu markieren oder weglöschen zu wollen, dass sie sich vertippt haben.
Ja.
Und noch schlimmer ist, wenn es Leuten dabei zuschaut, die spezielle Computer anfangen, wenn sie irgendeinen Text schreiben müssen oder gar formatieren müssen in einem Texteditor, den sie eigentlich mit vier Tasten super bedienen kannst mit den Cursor-Tasten und der Shift-Taste, also, wo du alles markieren kannst. Und da tun sie dann auch mit der Maus ewig herum und das haut nicht hin, weil
die Koordination.
Und der halbe Schreibtisch ist schon leer gefegt und die Kaffeetasse fliegt um, weil sie da mit der Maus herum gestikulieren. Ne?
Es gibt viele Leute, es gibt ja nicht umsonst auch die Liebe zur Kommandozeile, die jetzt gerade die Texteingabe gibt.
Ich finde, keine sind, Kombination. Das sind wir Freaks, aber die breite Masse hat keine Liebe zur Kommandozeile.
Es kommt drauf an, du. Es kommt vielleicht über andere Mechanismen wieder rein. Da zum Beispiel so dieses Konzept Auto-Completion, wie wir es von der Apache kennen, ist eigentlich auch in Suchalgorithmen wie bei über Suchprogrammen wie Spotlight bei Apple oder da der Dash beispielsweise, wo man dann doch wieder zurückkommt. Oder bei Ubuntu, was ich ja immer wieder erwähne, zum Beispiel, wenn man Alt drückt, dass man dann die Menüoptionen eingeben kann und dann der richtige Eintrag dir vorgeschlagen wird, was bei großen Programmen wie bei GIMP oder Audacity goldes wert ist und richtig viel Zeit. Also ich finde, da ist noch lange nichts ausgenutzt. Es sollte nicht irgendwie so da die Maus-Noobs und da die Kommandozeilen und Kürzeldrücker sein. Die Kombination aus beiden, die kann noch am mächtigsten sein, wenn sie richtig eingesetzt werden.
Es wird aber langfristig, glaube ich, nur gehen, wenn es zumindest 10-Fingersystem in den Schulen verpflichtend unterrichten wird,
wovon wir weit entfernt sind. Ja, da sind wir echt weit entfernt. Aber ja,
weil selbst viele Leute auch nicht kapieren, dass sie das brauchen.
Ne? Ja, aber selbst ohne 10 Finger kann man, wenn man nur mit Maus ist, ist man trotzdem dann in gewissen Situationen langsamer. Es gibt auch ganz nicht umsonst.
Der Sinn vom 10-Fingersystem ist ja jetzt nicht, dass du mit 10 Fingern blind schreibst, sondern dass du überhaupt die Tastatur benutzt.
Ja, naja. Ist das so tragisch, glaubst du?
Ich meine, ich sehe es in Effizienzzeit, wie lange ich brauche, mit der Tastatur was zu machen und wie jemand mit der Maus, wie lange der braucht. Ne?
Natürlich, aber.
Und ich sehe es von der Schulungsseite her.
Andererseits. Eben. Es tut, nutzt schon nichts. Ich würde sagen, wenn man es übt, ein bisschen Maschinen schreiben und die Fertigkeit, oft mit der Tastatur umzugehen, das schadet auf keinen Fall. Prinzipiell mit 4 Fingern und trotzdem Tastatur benutzen, kommt man viel weiter, als wenn man halt nur mit Maus rumhantiert. Klar. Andererseits, es gibt ja wirklich noch, die Maus komplett verabscheuen. Mhm. Und für die Leute gibt es ja eigene Fenstermanager unter Linux, die man sich installieren kann. Red Poison. Nicht
Browser,
umsonst. Nicht umsonst. Red Poison, weil die Maus ist tot. Und man kann seine Monitor teilen und kann dann schön rumhantieren. Ja.
Hast du nicht noch ein schöner Leben-Thema außer dem?
Ich habe ein halb Real-Life-Thema. Ich kann ein Thema
erzählen. Du hast ein halbes Real-Life?
Naja, Real-Life und dann doch wieder nicht. Ein Thema, das sich selbst abschafft.
Lass mich raten, du bist vom Sofa aufgestanden, um ein Joghurt aus dem Kühlschrank zu holen, aber es war nicht da und du bist wieder zurückgegangen auf Fernschauen.
Nein, es ging um Paranoia. Wir haben wieder eine neue
Session. Paranoia!
Ja,
sehr gut, ja.
Aber sprich. Ich kann jetzt habe ich erfahren, dass noch ein weiterer Mitspieler zuhört jetzt bei dem Podcast.
Also du musst noch.
Es wird langsam wirklich schwierig.
Paranoia trifft ins Real Life.
Ja,
wir werden also was kannst du sagen?
Also der letzte Status war ja, dass wir im Abenteuer, wir waren in so einer Raketenabschussbasis und haben mit drei relativ verrückten Nuklearraketen gesprochen, also einer wie mehr, einer andere weniger verrückt. Und waren zu viert da drinnen und dann begann halt 6 Monate irgendwie WG-Leben im Silo. Das und
im Spiel jetzt.
Im Spiel, genau, ja. Richtig. Und zwei der Members haben dann beschlossen, sie gehen raus aus dem Silo.
Ich habe so richtig eine Bunkeratmosphäre gespielt mit allen tragischen.
Ja, es kam dann zum Beispiel, also ein Vorfall war beispielsweise, es kam ein Bote irgendwie und die haben natürlich Befehl, keinen reinzulassen ins Silo. Und der hat irgendwie Nachrichten, aber für Geheimschaftler, also für Leute, die bei Geheimorganisationen dabei sind. Und naja, den haben wir halt dann ziemlich schnell erledigt.
Ihr habt ihn nicht reingelassen?
Nein, wir haben ihn nicht reingelassen. Oh, wir haben die Tür aufgemacht und haben auf ihn losgeballert und haben dann alle seine Nachrichten durchgelesen, die er so bei sich getragen hat. Schriftlich gehabt und so. Und dann hat sich die Gruppe aufgeteilt und hier kommt etwas dann zum Zuge, was du schon öfters gefragt hast, wie das nämlich ist, wenn sich die Gruppe trennt.
Ja, also genau. Wenn ich gehe im Wald jetzt diese Mission erledigen und du bleibst in der Wüste und bewachst.
Sind ja 4 Leute und da waren jetzt 2 Zweiergruppen.
Das heißt, der Spielleiter hat einen ziemlichen Stress, schätze ich einmal.
Ja, schon. Also schon. Und diesmal hat es auch jetzt insofern nicht gut, also Es war sehr lustig, aber es hat seine Längen gehabt, weil ich und ein weiterer Mitspieler waren im Nebenraum, während die anderen draußen rumgelatscht sind. Ich bin im Silo geblieben mit einem Mitspieler.
Im Spiel jetzt.
Im Spiel jetzt, genau.
Also ihr wart im Spiel räumlich getrennt.
Ja, richtig, genau.
Obwohl ihr im Real Life im selben Raum gesessen
habt, aber geistig getrennt, schätze ich. Einfacher.
Na, aber das ist das, was mich immer extrem interessiert,
wenn
nicht alle miteinander spielen, sondern jeder ist eigentlich
den richtig, Spielleiter, also die Gruppe war im Spiel getrennt und wir waren auch örtlich getrennt, weil wir waren auf zwei verschiedenen Zimmern. Mhm. Und der Spielleiter hat mal mit der einen Gruppe, die außerhalb vom Silo war, gespielt. Und ich war mit dem anderen Mitspieler in einem anderen Raum, ohne Spielleiter. Wir hatten Pause sozusagen. Pause.
Also in einem anderen Raum jetzt?
Ja, im echten, im wohnungsanderen
Raum. Ihr seid ins andere Zimmer geschickt worden, damit ihr nicht interagiert
natürlich, mit, das musst mit du der machen. Anderen Gruppe. Also für solche Trennaktionen ist es ratsam, eine große Wohnung zu haben.
Und haut euch das dann nicht eigentlich sofort aus dem Spielfluss raus? Ich nehme an, man holt sich mal ein Bier und die
das Popcorns ist, du, das ist und so. Übungsgeschichte. Also diesmal gab es eben eine längere Phase, wo wir dann getrennt waren und das war dann echt so eine Stunde, wo wir dann...
Du bleibst jetzt draußen.
Was kein Problem war, weil man macht sich eh lustig, wenn man einen anderen draußen ist. Und man kann ja dann auch die Zeit dafür nutzen, eine Gegenverschwörung oder irgendwas anderes zu nutzen. Also das wäre beispielsweise möglich. Und es ist auch für einen Spielleiter, glaube ich, am allerschwierigsten, da zu koordinieren, weil wenn die Gruppe, die jetzt getrennt ist und bei der er jetzt gerade ist, gute Einfälle hat, die dann abzuwürgen, das ist natürlich auch schwierig. Aber natürlich. Also
ihr habt das stoisch ertragen, dass das ihr Problem, kurz eine Zeit draußen wart. Und
genau, also wir haben dann auch noch eine kurze Aktion gehabt. Er hat uns zwischendurch besucht in dieser Zeit. In dieser Zeit haben wir dann drei Nuklearraketen, die wir irgendwie psychoanalysiert haben, dann abgefeuert, weil es Zwischenalarm gegeben hat. Ja, das hat natürlich die da draußen nicht so erfreut. Aber ja, es waren eh alle Schrott, wie alles in diesem also vieles in diesem Universum einfach totaler Schrott ist, weil die Maschine, mit der wir schon hingeflogen sind, war kaputt. Also es funktioniert eh nichts dort. Und ja, das muss man halt in Zukunft mal schauen, wie sich das dann ausgleichen wird und wie man da vielleicht dann
auf jeden Fall,
so Trennungen... Wurden
sie dann physikalisch wieder vereint und habt alle gemeinsam weiterspielen dürfen?
Genau.
Spielleiter?
Genau. Also wir waren dann im Silo drinnen und haben dann gesehen, okay, es sind zwei Leute draußen in Bodybags und die tun sich so komisch rühren. Das haben wir schon, okay, das werden die zwei wohl sein. Haben die Tür geöffnet und haben sie dann befreit und dann waren wir wieder zusammen und wir sind jetzt auch wieder zusammen. Genau. Mhm. Das Abenteuer ist jetzt abgeschlossen. Es wäre jetzt dann auch das Briefing fürs nächste Abenteuer gekommen, aber das haben wir jetzt mal.
Aber ihr habt zumindest das eine Abenteuer erfolgreich abschließen können.
Ja, richtig. Es ist diesmal ein bisschen schwierig, es ist eine Kampagne, das besteht aus mehreren Abenteuern und es ist halt dann, man sollte vielleicht, das haben wir ja auch, das zwischen Spielfluss und man sollte vielleicht zwischendurch debriefen. Das heißt, wenn eine Zwischenkampagne oder ein Zwischenabenteuer abgeschlossen ist, vielleicht mal kurz den Ist-Stand machen, weil was wirklich schwierig ist, über mehrere Abenteuer hindurch sich zu merken, was habe ich alles gemacht, was für Aktionen gesetzt. Gerade bei Paranoia wichtig, weil mit wem habe ich geredet und das ist dann schon gut, wenn man da Zwischenstände macht.
Ich stelle mir vor, das ist für einen Spielleiter ganz schön stressig. Also so vier Leute koordinieren und zwei Gruppen und auch noch stimmungsmäßig wahrscheinlich schauen, dass keiner jetzt zu fad wird und keiner definitiv sich aber abgewürgt fühlt.
Ja, vielleicht kann man ja mal einladen oder so.
Ja,
vielleicht
das wäre eine coole Sache,
Dann klären wir auch die anderen. Da muss ich mir die Ohren zuhalten wahrscheinlich. Darf diese Folge nie hören. Aber das war so real life, doch nicht real life.
Und es macht immer noch Spaß, oder hast du eine gewisse Paranoia-Sättigung bei dir gemerkt?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil.
Du gibst voll rein.
Oder? Ja, das macht einfach Spaß. Es klingt weird, wir hatten ja einmal so einen Gast, der hat auch gemeint, in den ersten 2 Minuten oder ersten 10 Minuten kommt man sich ein bisschen affig vor, sich sowas vorzuspielen. Und wir sind jetzt auch nicht so die Hardcore. Also einer hat uns ein bisschen aufgezogen, ein Freund hat gemeint, und wann verkleidet ihr euch? Ich sag, so ist das nicht. Und man tut jetzt auch nicht so streng. Man tut schon teilweise lustig schauspielen, weil es so Spaß macht, aber teilweise ist man auch ganz normal. Also es ist einfach jetzt alles, man darf nicht alles so bitter ernst nehmen. Und das ist gerade bei Paranoia ein guter Rat, weil da wird sowieso wenig bitter ernst genommen.
Okay. Ja, in diesem Zusammenhang habe ich einen schöner Surfen-Hinweis. Mhm. oder schöner lesen. Nämlich, es gibt von den Dungeon Slayers.
Ah, das war die Geschichte, ja.
Das ist dungeonslayers.de. Das ist ein deutsches Creative Commons lizenziertes Pen-and-Paper-Rollenspielsystem.
Mhm.
Und die haben jetzt...
Rollenspiele.
Dort hat ihre Community für die Community ein Magazin rausgebracht mit dem Namen Slay, Rufzeichen. Und das ist jetzt einfach ein PDF-Magazin, wo es um das Dungeon Slayers Rollenspiel geht. Und wo du einen Dungeon Slayers Dungeon-Generator findest, neue Regelwerke, die Fans tun da einfach ständig neue Regelwerke und Fanwerke und Monster-Spezifikationen dazu tun, wo du...
Also ein lebendes Projekt.
Lebendes Projekt, wo wirklich hübsch gemacht kleine Nichtspieler-Charaktere-Karten mit Goblins sind. Das war ein Schwerpunkt, so was man als Spielleiter mit Goblins alles machen kann und so. Und ja, also
sozusagen
ein lebendes und vor allem Creative Commons lizenziertes, also Open Source Pen and Paper Rollenspiel.
Das heißt, also wenn ganz man Bock hat, kann man sich einfach mal dorthin gehen, Regelwerk checken, losstarten,
fertig. Wobei, weil es halt Open Source ist, lebt das. Es gibt nicht nur ein Regelwerk, sondern mittlerweile, glaube ich, schon ziemlich viele. Und die haben auch einen eigenen Grafiker, oder der das gemacht hat, ist, glaube ich, der Grafiker. Also da siehst schon, wenn du die PDFs downloadest, allein die Schrift ist schon grafisch, hat einen eigenen Stil und ist sehr schön gemacht.
Also schön.
Da steckt halt die Liebe im Detail. Und ja, ich muss sagen, ich habe mit meinen Neffen habe ich das mal ein bisschen gespielt und so. Denen hat es ganz gut gefallen, aber ich kann jetzt nicht...
Warst du Spielleiter?
Ja, aber ich habe dann auch... mein Hauptjob war, meinen Neffen die Regelwerke auszudrucken. Die haben sich dann die eigenen Spiele damit gemacht und so.
Sehr cool.
Aber ich kann jetzt nicht beurteilen, wie sehr das im Vergleich mit Paranoia oder mit irgendeinen anderen echten Rollenspielen konkurrieren kann oder lebensfähig ist. Für mich macht es dann sehr... Wie soll ich sagen, macht es den Eindruck, dass die Fans das sehr schätzen und dann auch sehr in dieser Diktion bleiben. Also es gibt nicht, es gibt einen Immer-Angriff oder so, alles so eingedeutscht und so. Es gibt auch eine englische Version, aber die nehmen sich halt selber ernst und machen da halt.
So klassisches Rollenspiel mit Elfen, Goblins.
Ja, du kannst aber alles Mögliche damit machen. Also du hast halt so einen, kriegst halt dann als Spielleiter so ein Abenteuer und die anderen dürfen damit spielen und tust das möglichst auf kariertem Papier aufzeichnen und dann sagst du halt, in dem Raum sind jetzt drei Goblins und das sind ihre Angriffs- und Verteidigungswerte und jetzt musst du halt da so gegeneinander würfeln und schauen, ob du einen kritischen Treffer erzielst oder so. Also ganz, ganz klassisch.
Mhm.
Und was ich halt gemerkt habe, ich habe das Projekt jetzt über, ja, es ist glaube ich schon ein bisschen älter jetzt, beobachtet, es sind dann halt ständig neue Regelwerke dazugekommen, die aber auch super ausgearbeitet waren. Zum Beispiel ein eigenes Buch nur für Fernwaffenkampf mit so Zwergen, die mit so Musketen herumfeuern, bis du da die Wahrscheinlichkeit eines Treffers würfelst und so. Und ja, gibt's halt immer mehr. Ne?
Also reinschauen und mal
dungeonslayers.de. Und ich finde, das ist ein Zeichen von Open Source Lebendigkeit, dass sozusagen die Fans auch sagen, so, jetzt machen wir unser eigenes Magazin.
Ich glaube, besser
geht's gar nicht.
Ja, ich glaube, gerade in Pen and Paper gibt es eh einiges, was dann von der Community weitergetragen wird, weiterentwickelt wird und so.
Also, aber hier ist halt dazu, dass das auch Open Source ist, sozusagen Creative Commons lizenziert.
Das ist ja richtig.
Und nicht also, DSA gehört.
Das oder, ja, genau, genau. Oder nein, viele, wie du weißt, viele Systeme gehen dann kommerziell auch die Rechte, laufen dann mal, nicht laufen aus, aber können dann auch von der Community übernommen werden. Und es gibt mehrere, also es gibt einige Open Source, CC lizenzierte Projekte, oh,
Können wir mal Links schicken?
Ja, genau. Es gibt ja auch nämlich Community übernommen, teilweise nämlich auch das, das Paranoia ist teilweise nämlich auch, das gab eine ganz verworrene Genese-Geschichte.
Mhm. Also das war auch mal kommerziell, oder?
Genau, richtig, und wurde dann von der Community weitergetragen. Aber da fragen wir dann, wenn mal als Spielleiter vorbeischaut, fragen wir den Spielleiter.
Ja, ansonsten, ich habe sehr viele interessante Meldungen heute gelesen, aber da 1. April ist, traue ich nur den wenigsten Meldungen davon.
Stimmt, ja, Gott sei Dank habe ich heute noch keine Gelegenheit, ins Netz zu schauen.
Ja, tu es nicht, weil da freust du dich, super coole Meldung und 1. April.
Wieder die neue Zeitmaschine.
Das klingt zu gut, um wahr zu sein.
Ja. Oh Mann.
Haben wir sonst noch irgendwas auf dem Thema?
Auf dem Themenlisten nicht. Ich kann
gar nichts.
Nein, wir hatten ja halt nur wenig. Ich kann zum Abschluss Podcast empfehlen. Erstens war ich traurig.
Du warst traurig?
Ein bisschen, ja.
Okay.
Naja, ich bin nur skeptisch. Ein Lieblingspodcast von mir ist Manu Spielt, hat das früher geheißen, und jetzt Insert Moin. Und der macht einen täglichen Spiele-Podcast, oder die Moderatoren.
Täglich?
Täglich. absolut und sie besprechen
durch. Ist der Hartz IV oder hat er nichts zu tun?
Ja, da ist es eigentlich, muss man ihnen ja gratulieren, weil sie sind kommerziell geworden. Der hat das ganz lange, glaube ich, so auf eigener Ding gemacht.
Geschafft jetzt.
Dann hat er von Superlevel.de gekauft worden. Aha. Und jetzt innerhalb kurzer Zeit ist er jetzt von dem Verlag oder von dem Medienkonstrukt gekauft worden, die GameStar rausbringt.
Okay, IDG-Verlag, glaube
ich. Ja, sind das die. Und da hat es halt einen offiziellen Podcast gegeben, wie das jetzt ausschaut mit der Zukunft. Okay. Und der Manu selber ist jetzt gar nicht mehr dabei beim Podcast, der macht ein eigenes Projekt, der hat eben diesen Podcast verkauft und hat jetzt die Kohle von dem Verkauf steckt in ein eigenes Projekt.
Und er selber podcastet da gar nicht mehr?
Ja, er macht jetzt eine eigene Videoshow, sagen die Gerüchte, Küche, irgendwie von der Folge.
Das ist ja praktisch einer, muss man aber auch dazu sagen, das ist auch cool. Er hat einen Namen aufgebaut, ein Intellectual Property und dieses dann verkauft.
Das Manu spielt, ja genau, ist schon mal umgezogen, hat glaube ich schon nochmal ein bisschen professioneller und kommerzieller geworden, eben unter superlevel.de. Und jetzt ist er anscheinend, ist diese Show einfach gekauft worden und er hat sich getrennt jetzt mal von diesem Projekt. Und ja, gut für Sie, also Gratulation, ist sicher super, weil die, wie man so schlecht sagt, die Monetarisierung von Podcasts und so ist nicht gut das für Einfache. Sie,
ist eine Frau, die Mann, oder?
Gut für das Team.
Achso, okay.
Sie mehr zahlt. Und ja, aber ich bleibe natürlich skeptisch, weil der Verlagsinhaber hat schon gemeint, man muss sich halt überlegen, wie man Kohle daraus bringt.
Ja.
Wie wird das mit? Ja, natürlich, aber wie wird das halt sein? Ist halt die Frage davor. Wenn's mit Werbung Anfang endet, dann könnte ich eh gut leben oder so. Wenn es dann wirklich schwere konzeptionelle Eingriffe gibt, wäre das halt schon schade. Trotzdem eine für mich halt als Hörer eine kleine Träne, dass sich da halt so stark was ändert, weil das
und
so
den hast du wirklich täglich
gemütlich gehört, so hört. Der dauert, ja, eigentlich haben sie sich, glaube ich, 10 Minuten vorgenommen, dauert aber trotzdem manchmal bis zu einer halben Stunde. Und ja, habe ich so nach meinem Ö1-Gehöre irgendwie, habe ich das geschedult. Weil es angenehm ist, das ist dann so genau das letzte Stückel irgendwie bis zu meiner Arbeit und da kann ich dann, jetzt habe ich die Nachrichten irgendwie schon und die Kulturnachrichten schon verinnerlicht dann irgendwie
und
da kann ich was Schönes und das Gute ist, dass bei so einem täglichen Podcast fühlt man sich nicht verpflichtet, jedes zu Ende zu hören, weil nicht jedes Spiel interessiert einen.
Ja.
Aber sie haben dafür diese Tagespolitik, also zum Beispiel diese SimCity-Geschichte oder sie können sich auf diese Nischenprodukte konzentrieren. Sie haben eine Folge über Silent Hunter gemacht, diese U-Boot-Simulation.
Ja.
Ich fand das nett.
Also du bist dann sozusagen voll in der Spiele-News drin.
Genau, weil ich bin ja kein Hardcore-Gamer.
Ja.
Ich bin ja, wie es viele als Schimpfwort empfinden, eher so ein Casual-Ei. Und bin dann aber ein sehr interessierter Soundgast und höre, weil ich mag immer die Geschichten, die hinter Spielen stehen. Hat mich immer schon interessiert. Das kommt halt, weil ich in der Frühjahr wahrscheinlich so viel Powerplay und ASM gelesen habe. Ja. Ja, und jetzt gibt's noch einen auf der Hand liegenden Hörtipp, weil von CAI gibt's eine neue Folge, aber diesmal ist es ein besonders gefälliges Thema, weil es geht über Hackerfilme.
Hackerfilme, genau.
Ja.
Und schon gehört?
Ja. Ich habe schon gehört. Es ist amüsant, ist so für die Feiertage perfekt zum Weghören. Hat mir jetzt nicht riesig große Einblicke gebracht, außer dass es einen zweiten Teil zu dem Kultfilm War Games geben soll. Und
1984 oder wann war der?
Der war ganz früh, ja. Aber der war halt, der war schon prägend, dieses War
Games. Für die das noch nicht oft genug im Fernsehen in der Wiederholung gesehen haben, also ich glaube, so jugendlicher Hacker tut erst seine Schulnoten beim Schulcomputer manipulieren, um seiner Freundin zu imponieren.
Genau,
und nachher hackt er sich aus Langeweile in den NATO-Computer rein und löst dann thermonuklearen.
Nicht spoilen, Leute.
Und davon jetzt Teil 2.
Genau, davon. Aber das war eben so eine Billigsdorfer-Produktion direkt auf DVD. Das muss, glaube ich, abscheulich schlecht sein.
Die 2 ja jetzt,
oder? Ja, genau.
Okay.
Also da habe ich mir nur so unter Schrott, den man sich mal anschauen könnte, aufgeschrieben. Und der zweite, wo der 1er-Teil nämlich schon schlecht war, Sandra Bullock, Das Netz. Wo sie Sicherheitsexpertin ist in einem Computerunternehmen und dann wird ihre Identität gestohlen. Kennst du den?
Ich kenne so einen, aber...
vielleicht hast du den zweiten Teil gesehen.
Ich glaube, der hat nicht Das Netz geheißen.
Okay.
Es war ein Kinofilm sogar damals.
Ja, es gibt einen mit Sandra Bullock, ich glaube, er hat geheißen. Also jedenfalls der zweite Teil heißt auch das der Net.
Aha.
Und ist auch ein Direct-to-DVD-Release. Aber einen Film, den hatte ich dann zu Hause und war sehr glücklich, weil den hatte ich schon seit Jahren auf dem Plan, dass ich mir anschaue und habe ihn jetzt mal nachgeholt. Davon haben sie sehr geschwärmt, dass der nennt sich Office Space.
Ja, der ist super. Ich sage jetzt nichts. Außer, dass er super ist.
Ja, das heißt, also
sie kommt, glaube ich, eine Diskette vor, was halt nicht mehr ganz zeitgemäß ist.
Definitiv, also 1999 ist er rausgekommen.
Extrem super Film und zwar sehr kultig. Unter anderem hat ihn die, wie heißen die mit dem Kleinen und dem Hund? Ist das heißt das die Family Show?
Mike Judge.
Nein, so
Mike Judge nicht hat ihn Simpsons, gemacht,
aber so ähnlich.
Du meinst Beavis und Butthead, der Macher von Beavis und Butthead hat ihn nämlich gemacht.
Ja, genau, und der hat ihn dann auch zitiert in seiner Zeichentrickserie. Mhm. Die Zeichentrickserie heißt Family Guy.
Ah, die Family Guy.
Genau, okay. Da tust du dann eine Szene von dem Film noch einmal zitieren und wenn du den Film vorher gesehen hast, da haust dich Urlaub ab, weil das Zitat so gut ist. Mhm.
Wahrscheinlich einer der erträglichsten Filme mit der Jennifer Aniston, nämlich, die spielt da auch mit.
Die spielt mit, aber
keine große Rolle. Der Film
ist einfach gut. Der ist so für Nerds, die in einen depperten Job gefangen
sind. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich habe ihn jetzt eben angeschaut und ja, ich finde ihn.
Hast du ihn schon geschaut?
Ich habe ihn schon geschaut.
Also kann ich dir jetzt nicht mehr kaputt machen.
Nein, du kannst ihn mir nicht kaputt machen. Ja, den Hörern. Nein, aber den Hörern.
Ja, dann nur ein Wort: Kopiermaschine.
Das ist ein gutes Thema.
Entsorgung einer Kopiermaschine.
Also ich fand ihn nett und süß und lustig, ist eine gute Zeit. Kann man sich so gerade Feiertagsprogramm, kann man sich anschauen. Es hat einen ziemlich Gangster-Hip-Hop-lastigen Soundtrack. Wird sehr viel, musst mal direkt hinhören. Es ist nicht viel Ghetto Boys, wird da drin gespielt. Und ja, die Protagonisten, das sind halt so die Bürohengste. Die Büschen mit der Krawatte und in ihrem kleinen, Stellen eingesperrten Büro fiesen Vorgesetzten. Man kann sich's anschauen. Ich finde,
es ist nur lustig, wenn du mal angestellt warst in einer großen Firma.
Definitiv. Also da kann man sicher Parallelen sehen und er ist ein bisschen, er ist ein bisschen eine Zeitreise in die 90er. Mhm. Er ist ein bisschen cheesy. Trotzdem, irgendwie hat er was Nettes. Also ich mag ihn.
Der ist urkult. Also kann man jedem empfehlen.
Ja, das war der Film, den ich von denen nachgeholt habe. Ansonsten habe ich auf der Couch noch zwei Blockbuster, die ich schon ewig lang zu Hause liegen habe, nachgeholt. Nämlich den letzten Teil von Batman, den Batman Rises. Hast du den auch angeschaut?
Oder? Nein.
Von Christopher Nolan waren ja die letzten zwei Batman-Teile irgendwie schon so sehr beliebt, weil wieder ein düsterer Batman erzählt wird.
Ich glaube, ich habe noch nie einen Batman-Film gesehen.
Gar keinen von denen?
Nein.
Okay.
Also es gibt so eine 60er-Fernsehserie, da habe ich
gesagt, die ist
auch so Luftballons
und so Comic. Anti-Highspray und so, ja.
Also aber sonst, ich weiß, dass mehrere Kinofilme waren, aber
ich bin auch kein riesengroßer Batman-Fan. Also generell auch Superman, diese ganzen DC-Helden-Comics, mag ich ja so Watchmen oder Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt oder Kick-Ass, halt dieses Superhelden-Thema eher auf der Schaufel haben oder anders betrachten. Aber der Christopher Nolan, der hat ja schon ganz gute Filme gemacht, wie zum Beispiel Memento hat er gemacht. Oder was hat er noch? The Prestige, wo es uns zurzeit Zauberer gibt, der war auch gar nicht schlecht. Und der kann halt gut Geschichten erzählen. Da ist ein Batman, nachdem die 90er-Jahre-Teile jetzt auch, finde ich, schlecht gealtert sind, sondern eher so comic-schrill sind die neuen halt so düster mit tiefer Stimme und eher so traurig-kalt irgendwie erzählt. Und da gab es halt den letzten Film.
War das nicht der Dark Knight, der mit diesem Massaker in den USA?
Ich glaube, der Dark Knight Rises hat er in den Folgen geheißen. Und ja, es war so eine Story, dass dann der Bane, so ein Superschurke, nimmt die Stadt in Geiselhaft und sagt so, die Regierung ist abgeschafft, ihr könnt die Stadt selber verwalten und gleichzeitig hat eine Atombombe. Ja, egal, die Handlung muss man jetzt nicht im genauen Detail erzählen. Er dauert 2 Stunden 44.
Und das ist eine Lulu-Pause dazwischen?
Wenn du das auf DVD schaust, kannst du immer mehr. Aber generell, ich weiß nicht, wie...
So lange
Herr der Ringe, die Leute haben wahrscheinlich schon trainiert. Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, im Kino habe ich ihn ja nicht gesehen. Also keine Ahnung, wahrscheinlich hat es da auch eine Pause gegeben. Auf jeden Fall fand ich ihn bis zur Hälfte okay. Es ist ein normaler Batman, bin zwar kein Fan davon, habe mich unterhalten. Dann hat er mich gesagt, warum stiehlt er mir jetzt noch einmal so viel Zeit? Das kann doch nicht sein, dass er jetzt noch mal so lange dauert.
Das wert war,
oder? Ich finde nicht. Er hat versucht, alles zum Abschluss zu bringen irgendwie, weil es ist jetzt sein letzter Batman ist. Der wird jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, gerebootet oder von jemand anderem weitergeführt, aber sein letzter ist es und deswegen hat er versucht, irgendwie alles noch zu Ende zu erzählen und es war ewig lang.
Okay.
Also ich war dann nachher ein bisschen so missgestimmt und sie versuchen
viel. Über die Lebenszeit rausgesucht.
Ja, und so viel. Also ich meine, im Grunde muss man schon sagen, Batman ist dann unter allen Strichen, jetzt werden mich viele Comic-Fans hauen, aber trotzdem irgendwie ein Millionär, der in Plastikkostüm umherspringt. Und wenn da jetzt dann so bedeutungsschwangere Sätze dann immer noch mehr Bedeutung versucht wird reinzubringen und noch eine Ebene drüber, für mich ist es nicht ausgegangen. Also das war, ja, gut, dass ich es abgehakt habe, aber war nicht so der große Film. Und der letzte Film, über den ich kurz sprechen kann, ist Alice im Wunderland. Den hast du den angeschaut?
War der nicht vor kurzem im Kino?
Nein, der ist schon 3 Jahre alt ungefähr. Den habe ich auch längere Zeit schon zu Hause.
Also mit CGI-Effekten. Also wir reden jetzt nicht von dem Disney-Film, den ganz...
Es ist ein Disney-Film.
Vom Nein, aber nicht mit handgezeichneter
Klasse. Nein, auch nicht diese japanische Serie, die es gegeben hat, sondern TV. Sondern ein Kinofilm von Tim Burton. Tim Burton kämpft von Edward mit dem Scherenhelm. Ich glaube,
war vor einigen Jahren im Kino, kann das sein?
Drei Jahre,
okay,
glaube ich. Das war 2010. Zu viel CGI.
Zu viel CGI, ja.
Zu viel CGI. Ich meine, ich bin kein LSD, und oder? Wieder bin ich irgendwie der Falsche wahrscheinlich, um sich den zu bewerten oder anzuschauen. Weil Tim Burton, ja, ich respektiere so seinen Stil und so, aber viele Filme haben mir einfach auch nicht gefallen. Und bei dem ist jetzt zu viel. Genau, also die Welt ist schon schön ausgeflippt gemacht, auch schön dunkel teilweise, halt im Burton-Style, aber so viel Computer, dass es für mich nicht mehr ausgegangen ist. Also okay. Vielleicht im Kino oder so könnte es funktionieren.
Und zu
viel Johnny Depp halt. Johnny Depp mit verrückter Frisur und Zylinder. Ich meine, wir wissen alle, er kann das saugut jetzt irgendwie, er hat diesen Stil fast erfunden, kann man sagen. Aber es reicht dann auch. Also was mir besser an dem Film gefallen hat, ist die Hauptdarstellerin. Die kenne ich nämlich auch aus einer Serie, die ich auch schon mal besprochen habe, aus Treatment. In Treatment, das war so.
Nein, die Hauptdarstellerin.
Ja, wie heißt denn die?
Tja, wird verlinkt.
Ja, Walkowski, glaube ich, heißt sie oder so.
Und die war angenehm süß, oder?
Das ist einfach ein junges Mädchen. Und das hat sie schon einmal, aber sie hat ich mag die irgendwie, weil die in dieser Serie in Treatment schon eine so mit den Nerven heruntergekommene Mustersportlerin gespielt hat. Und da hat sie schon ziemlich gut irgendwie gespielt und irgendwie ist diese Sympathie hängen geblieben. Das konnte sie jetzt in dem Film auch halten. Ja.
Tja, dann gebe ich noch eine Warnung aus. Also wer den letzten Podcast gehört hat, wo der Harald Stargate Atlantis empfohlen hat, ja, Vorsicht vor Stargate Atlantis, saugt extrem viel Lebenszeit aus.
Oh Mann.
Also ich habe Stargate irgendwie nie besonders gemocht und so. Ich habe einmal einen Kinofilm gesehen und dann.
Wirklich? Also die Originalserie mit dem MacGyver, O'Neill, Jack O'Neill?
Ich glaube, ich habe den Kinofilm gesehen und dann ein oder zwei Fernsehserien und dann war ich enttäuscht, dass die Schauspieler in der Serie nicht dieselben waren wie im Kinofilm und so. Und insgesamt war mir das Ganze mit diesem Stargate und den ägyptischen Göttern, die da umeinander laufen, zu lächerlich. Und das hat für mich nicht das Ding gehabt. Obwohl ich gemerkt habe, dass es im Internet viele Fans davon gibt und so. Aber
total, da sind wir einer Meinung irgendwie. Ich glaube, beim Original gab es dann noch den Bonus, dass eben dieser Jack O'Neill, diese MacGyver-Rolle, am Ende dann schon so ziemlich absurd und selbstironisch geworden ist. Der wollte gar nicht mehr der Stargaten, sondern wollte nur die ganze Zeit fischen. Und war immer irgendwie angefressen auf andere, wenn sie ihn da aus dem Fischhobby herausgeholt haben. Oder so die Gag-Linie zu geben. Und das Atlantis ist gut.
Ja, wie gesagt, nach dem Tipp von Harald habe ich mir halt gedacht, okay, saugst du da Stargate Atlantis hinein ins Hirn. Und das hat mir jetzt die Osterferien gekostet und nicht nur das. Also wirklich, ich bin schwer abgefahren, vor allem eine sehr, sehr coole Schauspielerin, ich glaube, Rachel Huttrell oder so. Ich werde es verlinken.
Ja, das ist gut, okay. Und und wie viel Staffel?
Fünf komplette Serien gibt's. Und ich glaube, ich werde sie mir alle anschauen müssen.
Oh Mann, also wir sind eh weit gekommen.
Wahnsinn. Ja. Und 2004 oder so ist das gemacht worden. Und ja, okay, du merkst dann, okay, ich bin jetzt mit der zweiten Staffel fertig. Ja, also es gibt gewisse Sachen, die sich wiederholen und so, aber man wird gut unterhalten.
Zahlt sich aus. Guter Tipp vom Harald.
Wirklich guter Tipp vom Harald, ja. Oder beziehungsweise Warnung, nicht zu viel Biertaucher-Podcast hören, weil das gefährdet die Lebenszeit und versenkt sie dann in so unnötige Hollywood-Projekte.
Gerade im Genre Science-Fiction sollte man nach jedem Hölzchen greifen, weil so viele gute Science-Fiction-Serien gibt es ja bekanntermaßen irgendwie nicht.
Was mich besonders freut, dank meiner Science-Fiction-Serien-Obsession habe ich jetzt schon einige Schauspieler dann wiedererkannt, die auch in anderen Serien herum gegeistert sind, zum Beispiel in Farscape und Eureka und so, da freut man sich dann, ah, den kenne ich von dort, den kenne ich von dort. Obwohl das absolut nutzlos als Nerdwissen ist. Ne?
Aber da freut man sich, wenn man wieder kennt.
Ja, man freut sich
dann. Das ist eine eigene Sportart.
Ja. Aber wirklich kann ich mich nur an Harald anschließen. Das ist wirklich eine extrem geile Serie.
Alles klar.
Also nicht so blöd halt und auch nicht so fad und so und gescheite Raumschlachten drinnen und so. Ja. Und ja, was willst du mehr, ne?
Ja.
Coole Schauspieler.
Das ist schon
gut, genug Humor drinnen, dass er nicht fad wird. Ne?
Ja, es wird auf jeden Fall, man kann sich ja da die Zeit mit dieser Serie vertreiben, bis wir uns dann tun. Fürchten sich eh schon viele, der nächste Star Trek Teil und der nächste Star Wars Teil.
Star Wars kommt da neuer?
Ja, das ist noch mehr im Dunkeln oder so, aber man munkelt, dass ja J.J. Abrahams, der ja auch den Star Trek nach dem nächsten dann auch den neuen Star Wars Teil machen.
Also kommt jetzt ein neuer Star Wars?
Ja, das ist noch nicht so, es ist ein Gericht, das ist alles nur Gerüchte, Küche, du weißt. Das Internet mauschelt da so hin und her. Ja, lassen wir es.
Lassen wir es, ja. Für diesmal. Nächste Woche Bierdacher Podcast 99.
Mhm, wow. Wieder das letzte Mal zweistellig.
Oder glaubst du, nächste Woche wird schon so schön sein, dass wir draußen sind?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, dann lassen wir es offen.
Ja.
Wer es wissen will, auf der, also bei schönem Wetter im alten AKH, bei schlechtem Wetter in der Zypresse.
Na dann, nett war's.
Und? Wir bedanken uns fürs Zuhören. Haben wir heute Bitcoin-News oder heute wahrscheinlich keine? Gell?
Noch nicht. Falls Sie noch einen, genau, wenn noch welche kommen sollten, werde ich es heute noch ranschnippeln.
Und sonst bis nächste Woche.
Okay, bis dann. Ciao.